Hallo und herzlich willkommen zum 260. GamerWG-Podcast. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten und mussten die Aufnahme noch ein zweites Mal beginnen und sind jetzt umgezogen. Wir sind nicht mehr in unserer gewohnten Küche in der GamerWG. Wir sind jetzt alle rübergegangen zu unserem Gast aufs Backblech.
Nein. In die Rührschüssel.
Achso, stimmt, in die Rührschüssel.
So sieht das zumindest aus, von der Struktur her.
Ja, um's kurz zu machen, wir haben hier den freundlichen Madcow von Ravioli sitzen und wir haben uns einfach bei ihm eingeladen, weil bei uns war irgendwie, ich weiß auch nicht, da konnte man sich nicht vernünftig unterhalten und jetzt sind wir bei ihm alle.
Da war nämlich gerade das Licht aus in der Küche der GamerWG, Strom war alle, nichts bezahlt, insofern jetzt sind wir hier und fühlen uns wohl. Das Bier steht auf dem Tisch und ja, Füße auch.
Ja, damit habt ihr schon gehört, Thomas Maurice auch dabei, volles Haus, yay! Und Thema heute, ich hab's schon einmal ja gesagt, Wolfenstein, The New Order. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie wir beim letzten Mal begonnen haben.
DJ-Witze gemacht.
DJ-Witze und der Maurice hat gerade erzählt, was sein letztes Wolfenstein-Spiel war. Und das war das 2001er.
Ja, Return to Castle Wolfenstein.
Das war auch gut.
Ich glaube, es gab davon auch eine Xbox-Version. Ich habe es aber auf dem PC gespielt.
Ja.
Und ich habe das gesuchtet. Ich fand das so super. Es hatte so eine coole Intro-Animation mit einer saucoolen Mucke. Das wiederholt sich auch in diesem Spiel. Das hat einen sehr coolen Soundtrack, einen sehr verzerrten Soundtrack, vor allem wenn spezifische Gegner auf dem Bildschirm sind. Und ja, ich habe das wirklich gerne gezockt. Und dann kam halt diese 360-Version raus. Ich glaube, das hieß einfach nur Wolfenstein, kann das sein? Oder hat das einen Untertitel?
Jo. Wolfenstein.
Und ich habe gehört und ein paar Videos gesehen, halt, es hat so ein bisschen Open-World-Ansatz. Man muss halt ein bisschen hin und her laufen, ein bisschen Backtracking ist drin. Und das hat sich schon so angehört, als würde mir das überhaupt keinen Spaß machen. Dann habe ich es gelassen.
Ja. Ja, dieses Open-Worldige hätte man auch weglassen sollen. Das hat einfach nicht funktioniert. Das Spiel war nicht schlecht, aber die Komponente, hätten sie die unter den Tisch fallen lassen, wäre das, glaube ich, auch direkt noch ein bisschen besser gewesen. Aber nun gut, war okay, konnte man spielen, ist aber kein Muss. Das Return to Castle Wolfenstein war dann doch ein bisschen besser. Wobei ich jetzt am Überlegen bin, ich glaube, es steht wahrscheinlich auch mal wieder wegen dieser Nazi-Thematik auf dem Index. Von daher, ja, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach,
ja, da ranzukommen. Ja, man hat ja scheinbar nichts verpasst.
Wobei es ja von allen Titeln, meine ich, auch immer quasi eingedeutschte Versionen gab, die dann ja auch frei erhältlich sind, wo man ja letzten Endes auch nicht viel verpasst.
Ja, meistens, wobei ich glaube, auch bei irgendeiner gab es da doch irgend so eine komische Sache, dass die was vergessen hatten zu entfernen, da musste es doch nochmal vom Markt genommen worden, aber ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, da fällt mir was ein, genau, bei Return to Castle Wolfenstein war es so, dass in der Spielanleitung, also die hatten im Layout hatten sie eine Schwastika vergessen, ja, und da musste sich dann irgendeiner hinstellen und dann die haben da wohl mit dem Edding oder irgendwas irgendwie das letzte Schwastika, was sie vergessen hatten, dann aus mit dem Edding ausradiert.
In der Spielanleitung waren.
Oh Mann.
Oh, das finde ich schön. Ja, ich habe auch noch irgendwo, bei Comics ist das ja auch so, dass hier Nazi-Symboliken verboten sind, dass man kein Hakenkreuz und sowas machen darf. Und ich habe einen irgendwo einen deutschen Hellboy-Comic und da haben sie auch ein Symbol vergessen. Ich weiß nicht, ob sie die dann auch nochmal einstampfen mussten, die Auflage, das nochmal bearbeiten.
Bei Helsing haben sie dann einfach Fenster draus gemacht zum Beispiel. Da haben sie dann halt einfach die fehlenden Linien hinzugefügt und ein Fenster draus gemacht.
Ja, ja.
Das sieht auch sehr lustig aus.
Das machen die meistens auch.
Windows oder was?
Ja.
Das totale Microsoft. Ja, aber das letzte Wolfenstein, das 2009er da von Rave Software, das ist ja quasi der Vorgänger zum New Order. Also das ist ja das Krasse, dass das New Order in quasi direkter Nachfolger zu dem, also thematisch und von der Welt her und allem Nachfolger dazu ist. Hätte ich auch nicht gedacht.
Ist für ja, mich wobei man nicht mit diesen tollen Fähigkeiten da startet, die man ja noch in dem Teil hatte, das war ja dieses Ding, wo man so komische Fähigkeiten hatte durch diese okkulte Thematik, Ich meine, das war irgendein Artefakt, was man da hatte und da konnte man total witzige Sachen machen, wie Zeit verlangsamen und sowas, aber das gibt's hier nicht.
Hier wird einfach
geballert.
Ja, vor allen Dingen ist das aktuelle Wolfenstein The New Order für mich definitiv aus der Gesamtserie mit das Beste, neben dem ersten Teil. Klar, der erste, das kann man heute vergessen, aber hatte damals halt so eine ganz neue Faszination als erstes 3D-Spiel und so weiter, was die meisten wahrscheinlich gespielt haben. Und was ich so toll an dem aktuellen finde, ist, dass das eben sich in den Kanon so super einfügt, dass da diese ganzen alten Story-Schnipsel so ein bisschen verwoben und wieder eingebracht werden und man irgendwie den Eindruck hat, dass diejenigen, die das Spiel jetzt gemacht haben, richtig Spaß an dieser Gesamtstory von Wolfenstein hatten und versucht haben, das Ganze sinnvoll einzufügen und dann eben auch thematisch fortzusetzen. Denn der Unterschied zu den anderen Teilen ist ja, dass bei dem Spiel, dass das eigentlich gar nicht so richtig während des Zweiten Weltkriegs spielt, sondern dass ja, ähnlich wie in manchen Romanen oder anderen Geschichten einfach von der Situation ausgegangen wird, relativ schnell, dass die Deutschen nicht geschlagen werden konnten und so eine Was-wäre-wenn-Situation zwar in dem Spiel total abgefahren, weil es ja auch Kampfroboter und sowas dann nachher da gibt, aber halt so ein bisschen dieses Was-wäre-wenn dann durchsimuliert wird. Und das finde ich schon ganz interessant für so einen Shooter.
Kann ich mich nur anschließen. Also von Kanon her, man hat so das Gefühl, als hätten die Wolfenstein die ganze Geschichte gelebt und geliebt und gemacht und getan. Also die Details und alles, allein diese die ganzen es gibt ja, jedes Spiel muss ja irgend so ein Sammelding haben irgendwie, ne, für Achievements und so. Diese kleinen ganzen goldenen Pokale und dieser ganze, das quasi das Nazi-Gold und alles, was ja überall versteckt ist im Spiel, das gab's ja auch im Wolfen, in dem ganz alten Bitmap-Wolfenstein gab's es ja auch schon, dass sie das auch so super rübergerettet haben in die Neuzeit, und die ganzen Gegner und alles, also
die haben sich aber auch
perfekt
umübersetzt. Die haben sich aber auch mit der, dadurch, dass es halt nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, ein bisschen recherchiert. Also wenn man in Berlin denn das erste Mal auftaucht, sieht man halt im Hintergrund den Führerpalast. Das Ding, was zum Glück nie zustande gekommen ist. Und das Ding ist gewaltig. Halt so, wie sich das Hitler tatsächlich vorgestellt hat. Und dann sieht man das im Hintergrund, wie das im Hintergrund erstrahlt praktisch. Und es ist schon ein bisschen Ehrfurcht irgendwie mit dabei.
Jetzt, wo ich gerade an den Anfang, der Anfang ist, mir ist gerade wieder angefangen, wie geil eigentlich der Anfang von dem New Order ist. Also es ist klar, es ist total geskripteter Kram und so, aber der ist so gut gemacht mit diesen Flying Fortress Dingern da.
B-52 fliegen, ja, yeah.
So gut. Ja, ich meine, ein bisschen das Zweiten Weltkrieg gibt's ja schon noch, ne? Also ist ja nicht gleich nur, Zukunft kann man es ja nicht nennen.
Ja, also die erste Viertelstunde. Ne?
Ja.
Klar, da startet man quasi noch im Anschluss an die vergangenen Wolfenstein-Spiele und dann macht die Story ja so eine Kehrtwende.
Ja. Das finde ich aber auch ganz angenehm, dass man da jetzt dann eine andere Zeitlinie drin hat und sich da auch einige Freiheiten dann rausnehmen konnte mit der alternativen Zeitlinie. Ich meine, da ist einiges an Technik dann natürlich, was jetzt irgendwie nicht so richtig in die Zeit passen möchte mit diesen Panzerhunden, mit den mechanischen Gegnern, die man da noch zum Teil dann bekämpfen kann. Das und was auch die ganze Waffentechnik und so angeht. Aber das finde ich ganz angenehm, dass es dadurch so ein bisschen mehr Experimentierfreude dann
dabei war. Ich habe jetzt so die letzten beiden Level das erste Mal die Schrotflinte benutzt. Das Design von dem Ding und wie die abgeht. Ach, herrlich.
Ja.
Die ist brachial, ja.
Das Coole an der Intro-Sequenz ist, es gibt ein paar Sequenzen, die sind, wie gesagt, geskriptet, aber vom Konzept her sind sie geil. Man springt zum Beispiel aus einem Flugzeug in das nächste rein, weil das Flugzeug, in dem man drin sitzt, gerade abgeschossen wird. Oder ein cooles Detail, man wird dann am Strand von so einer riesigen Spinne angegriffen. Und später gibt es einen Punkt, wo man Flakgeschütze zerstören soll. Und man kann die aber auch benutzen, um halt diese Spinne auszuschalten.
Genau.
Und da ist dieser Sound, das war jetzt in der ersten Aufnahme drin, da ist dann so ein, vom Soundtrack her so ein bisschen verzerrt, immer wenn das Ding plötzlich sich zu dir dreht, und der Soundtrack immer intensiver wird und du weißt, okay, entweder zerstöre ich jetzt das Ding oder ich muss kurz nochmal weg, damit er mich nicht abballert. Und Das ist schon so spannend inszeniert, der Einstieg. Ich war weggeblasen.
Ja. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht warum, diese Anfangssequenz mit den B-52-Bombern hat mich total an Secret Weapons of the Luftwaffe von Lucasfilm Games von früher noch erinnert. Da hatte man schon wieder direkt Lust, irgendwie selber da das Flugzeug zu fliegen, weil auch diese experimentellen deutschen Flugzeuge da in der Sequenz vorkamen. Das war schon ganz cool gemacht.
Zwischenfrage, wer von euch hat versucht, mit der blöden Haubitze diese Stealth-Nazi-Bomber da runterzuholen?
Habe ich nicht.
Das geht auch nicht.
Und jetzt wirst du uns... Ja, okay. Aber ich habe mir das irgendwie gedacht. Also es war schon irgendwie in meinem Kopf verankert, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Deswegen habe ich es nicht versucht. Wobei, hast natürlich recht, eigentlich hätte ich es doch mal machen sollen. Aber wenn du schon sagst...
Fünf Minuten oder sowas da versucht. Weil die sind ja auch so schnell gewesen und alles. Da versucht die Dinge abzuballern, ja, aber da ging kein Gude.
Also ich habe nur auf die Spinne geschossen, aber selbst die Spinne habe ich jetzt selber nicht kaputt bekommen.
Du musst, wenn sie sich zu dir dreht, dann öffnet sich quasi diese Waffenluke und da musst du reinballern und dann zerstörst du das Ding.
Ah, okay.
Ja, ich hab halt wirklich da festgesessen und immer, ich bin halt immer schon weggerannt, als ich das umgedreht hatte und ich dachte, ich mach Schaden. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, du wartest mal noch ein bisschen und schießt mal auf das Ding rein, so Independence Day Style und das hat dann funktioniert tatsächlich.
Die Soundkulisse ist aber auch extrem geil gelungen. Dieses elektrische Gebratzel, also dieses, wenn sich da die Spannung
dieses auflädt. Dieses Verzerrte.
Das meinst du wahrscheinlich, ne? Immer wenn dieser Schusslicht auflädt und dann dieses Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Und das ist Adrenalin pur schon in den ersten paar Spielminuten. Also ich war sofort gefesselt. Das hat so vom Sound her direkt auf jeden Fall eine positive Stimmung gelassen und ich habe mich gefreut, das zu hören. Also das ging, ja, wie gesagt, denn die Schrotflinte jetzt die letzten 2-3 Level benutzt und ja. Das geht auch ab so visuell und vom Sound her ist das halt einfach brachial, wie das Ding abgeht und schön auch in der deutschen Version mit Splatter. Du kannst die Leute wirklich auseinandernehmen. Und
ich glaube nur die Ragdoll-Funktion, die fehlt. Also beziehungsweise man kann zumindest auf die am Boden liegenden nicht mehr verstümmelt einschießen. Ich glaube, das geht in der englischen Variante trotzdem.
Habe ich nie ausprobiert. Hatte ich jetzt kein Bedürfnis. Kein Bedürfnis für gehabt irgendwie.
Okay, ich habe es natürlich ausprobiert. Also in der deutschen, wie versprochen, ging es nicht. Aber okay, hat man dann jetzt auch nichts verpasst. Zumindest bleiben die Leichen liegen, das recht lange.
Ja, und ich finde, ich fand es ziemlich cool, dass halt diese wuchtigen Waffen halt auch entsprechend Schaden zeigen. Wenn dann halt ein dicker Typ auch mit einer Schrotflinte ankommt und dem 20 Schuss in die Brust gibst und dann ist da halt ein riesiges Loch am Ende. Das kann sich schon sehen lassen.
Wobei, wenn du...
Nee, mach du.
Wobei, du sagst, mit der Shotgun und die Shotgun-Gegner selber mit der Shotgun Platz zu machen, die schlucken aber auch ordentlich davon. Also da bist du schon dein ganzes Magazin da am reinleeren.
Ja. Ja, das ist wohl richtig. Aber was man ja auch noch machen kann, was ja auch eine coole Sache irgendwie ist, finde ich, es ist so richtig schön oldschoolig. Man kann sämtliche Waffen, kann man wirklich beidhändig hier bedienen. Also man kann zwei Schrotflinten, man kann zwei Maschinengewehre da haben. Du kannst selbst zwei Scharfschützengewehre haben, wo man sich fragen muss, warum. Aber egal, du kannst es machen.
Zwei Messer.
Du kannst alles.
Noch dümmer. Ich hätte so lachen müssen. Also ein Messer? Zwei Messer. Ein Messer? Zwei Messer. So. Oh!
Ja. Die Messer sind ja eh herrlich. Du kannst halt Leute mit einem Messerkill direkt töten, aber du kannst ja auch dann die Fähigkeit kriegen, dann das Messer zu werfen. Das tötet die auch sofort. Und das Geile ist, egal wo du die triffst, du wirfst das Messer und triffst den nur so ein bisschen am Fuß oder am Zeh und er fällt sofort tot um. Weil das ist so ein Instant-Kill, dieses Wurfmesser. Das ist einfach so herrlich. Ich hab mich so oft weggeschmissen,
ja, aber du, als ich das gesehen hab. Und dann kommst du halt mit deinen zwei Maschinengewehren, dann ballerst den auf die Beine weg. Aber die überleben, ja. 50 Schuss gefällt.
Ja. Das ist diese herrliche Logik davon. Aber irgendwie, es passt. Ich habe immer dann ein Grinsen auf der Lippe, wenn ich sowas sehe. Das geht schon in Ordnung.
Geht halt nur mit Kruppstahlmessern.
Was natürlich, ja.
Genau.
Und was auch, sag ich mal, sehr dem alten Spielprinzip geschuldet ist, ist, dass man mit den Waffen ja auch nicht mehr zoomen braucht. Bei den meisten modernen Shootern hat man ja immer linker Trigger ist ranzoomen, rechter ist der Abzug. Das braucht man in dem Spiel nicht. Eigentlich kann man das komplett ungezoomt durchspielen und trifft wunderbar mit dem Fadenkreuz, was man eh die ganze Zeit auf dem Bildschirm hat.
Ist sogar besser. Das also kam besser zurecht.
Frisch und anders. Aber in dem Spiel auf jeden Fall, ja.
Ja, es gibt ja die Mechanik, dass man sich hinter einem Objekt verstecken kann und so rauslugen und dann gezielt schießen. Habe ich aber eigentlich nicht wirklich Gebrauch von gemacht. Also ich habe meistens mir zwei Waffen genommen, bin raus und habe einfach geballert. Und wenn du dann zwei Waffen in der Hand hast, dann kannst du eh nicht mehr zoomen. Dann ist einfach, beide Trigger sind einfach ballern. Und das passte dann auch schon. Was sie auch mit reingebracht haben, was ich auch ganz angenehm finde, man kann, ich glaube, bei fast allen Waffen ist es so, dass man einen zweiten Schussmodi hat. Wobei es bei der Pistole, glaube ich, einfach nur ist, dass man einen Schalldämpfer aufschraubt. Aber man hat zum Beispiel bei dem Scharfschützengewehr, was ganz cool ist, noch irgendwie so eine Laserfunktion, die ganz, ganz nett ist. Und das finde ich ganz angenehm, wenn man da noch ein bisschen Variation reinkriegt.
Kann man, wenn man damit anvisiert, auch noch weiter ranzoomen? Ich habe das jetzt einmal benutzt und ich habe die Funktion jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ich bin auf dem PC, genau wie Madcow, und ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden. Ich mach dann instinktiv immer am Mausrad drehen, allerdings wechselt er damit die Waffe.
Es hat nur eine Zoomstufe leider, habe ich auch ausprobiert.
Ja. Okay, das hat mich nämlich ein bisschen gestört, weil, wenn man dann im Hintergrund Leute ausschalten will und da halt man draußen ist und gerade es neblig ist, dann sieht man halt gar nichts.
Was ich auf jeden Fall auch ziemlich cool fand, ist, dass der Name direkt Programm ist nach dieser Eingangssequenz mit der B-52, landet man nämlich dann auch direkt in Castle Wolfenstein, wo man in den älteren Spielen teilweise schon mal was länger warten musste, ist man direkt am Anfang quasi an dem Schauplatz, wo ich mir dann anfangs beim ersten Durchspielen auch dachte, hey wow, rennt man jetzt in dem Spiel dann permanent dann doch nur wieder durch Schlösser durch? Irgendwie wusste ich ja nicht so ganz, was mich erwartet, weil ich mich vorher auch nicht so informiert hatte, aber es wird danach dann doch noch wieder abwechslungsreicher, nur man ist trotzdem schon mal direkt am Anfang in dem Schloss drin. Das hat auch ordentlich Laune gemacht, weil hier die Engine auch in den engen Räumen und mit den ganzen Wandteppichen und schön geschmückte Räume mit so großen Tafeln und viel, weiß ich nicht, Schweinshaxen drauf und tollen Wandgemälden. Das hat so ein bisschen den alten Flair hochkommen lassen, inklusive einem Bildrätsel, weil in dem ganz klassischen Wolfenstein musste man immer an den Wänden langlaufen, um Geheimgänge zu finden. Und so einen Geheimgang gab es da in dem Schloss auch. Habt ihr den auch alle gefunden?
Ja, der war cool.
Ja. Ja. Das ist sowieso eine sehr schöne Sache. Also es gibt ja nicht nur an dem Punkt tatsächlich einen geheimen Raum oder einen geheimen Gang, den man entdecken kann. Es gibt in mehreren Leveln tatsächlich so kleine Geheimnisse. Gerade wenn man auf die Jagd nach den Collectibles geht, wird man so manch geheimen Raum dann noch entdecken. Und das ist auch ganz cool gemacht. Man muss sich da immer mal genau umgucken und dann vielleicht irgendwo mal ein Schalterchen finden oder irgendwo im Raum dann halt herausfinden, vielleicht kann ich mich da doch noch dadurch quetschen oder so. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Und hat auch echt Laune gemacht, dann die Level dann bis auf jeden letzten Zentimeter dann zu erkunden und dann doch noch irgendwas zu finden. Da hatte ich echt Spaß dran.
Ja, das Geile ist, es ist im Endeffekt ein linearer Shooter, aber du bist immer in Arenen drinne, wo du ein bisschen experimentieren kannst. Du kannst auch relativ viel stealthen, was vor allem am Anfang, wenn du halt nur mit dem Messer rumläufst oder so, ziemlich von Vorteil ist. Und das Geile ist, wenn du am Ende das Level dann geleert hast und dann noch ein bisschen erkundest, dann siehst du, ich hätte über das Dach, da ist eine Luke, da hätte ich auch noch rein können und da ist auch noch ein Weg. Und ich, das Geile ist, am Schloss am Anfang direkt ist da so eine Wendeltreppe und ich habe mir gedacht, guckst du noch erstmal, was noch auf dieser Etage ist, und dann finde ich halt einen Geheimgang und dann komme ich da hoch irgendwie und konnte dann den General zuerst ausschalten. Man hat sehr viele Möglichkeiten, die Level anzugehen, und jeder kann da seinen eigenen Spielstil finden. Also wie gesagt, wenn man sich ein bisschen anstellt, dann kann man gut durchstealthen, man kann aber auch aggressiv gut durchkommen, und ich finde, die KI ist nicht zu stark, auf normal zumindest, aber auch nicht
Ja, das ist Ansichtssache. Also ich habe das Spiel bis zur Hälfte grob auch auf normal gespielt, und irgendwann später kommt man, das ist da, wo du, glaube ich, jetzt aufgehört hast, in so ein Level, wo man so zwei Hubschrauber holen soll, und da in der Halle, die ist riesengroß, wo es die Hubschrauber gibt, da war es dann nachher so viel Geballer, irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr, immer wieder neu zu starten, da habe ich es dann auf einfach umgestellt, weil da, gut, auf Easy war es dann auch relativ easy, gerade wenn man vorher auf Medium gespielt hat, aber so auf Medium fand ich es schon ordentlich fordernd und dann durfte man noch mal keine Sekunde irgendwie zu lang irgendwo dumm rumstehen und musste auch gut haushalten mit der Munition und so weiter.
Ja, an die Halle erinnere ich mich. Das hat ein bisschen gedauert auf Medium, aber wenn man dann ordentlich Gebrauch auch von den ganzen Geschützen gemacht hat, die da rumstehen, konnte man das schon ganz gut schaffen. Aber ich muss sagen, es fordert einen schon auf der Schwierigkeitsstufe ganz ordentlich. Also es gibt eine Menge Gegnertypen, die ordentlich einstecken können. Also einmal diese großen Roboter, die stecken ganz gut ein, aber es gibt auch einige Leute, die so stark gepanzert sind, auch wie eben erwähnt, dann wenn die Schrotflintenleute ankommen, die vertragen dann auch mal mehr als ein, zwei Schuss. Also das ist dann doch nicht zu unterschätzen. Man sollte sich nicht einfach so vor denen hinstellen und einfach sagen, okay, der kippt eh gleich um. Da sollte man schon ein bisschen vorsichtiger
weil
sein.
Weil man selber auch gar das nicht Problem. So viel wegsteckt. Also man ist selber auch relativ, man kann zwar 200 Leben und 100 Rüstungen kriegen, aber die sind auch genauso schnell wieder weg.
Ja. Und das Problem ist, wenn du auf Medium spielst, du hast da nichts von. Also egal, ob du auf Easy oder Medium spielst, gibt die gleichen Gamer-Points und du kriegst erst dann mehr, wenn du in den noch höheren Schwierigkeitsgraden spielst. Deswegen war da die Motivation für mich dann auch irgendwann auf der Hälfte weg zu sagen, ich quäl mich da jetzt noch länger durch irgendwie.
Hast du das Deckungssystem genutzt?
Ja, klar, musste man ja permanent. Ansonsten, wenn man, und auch meistens so eine, ich habe meistens immer versucht, die Räume erst halb leer zu räumen durch Stealth-Aktionen und meistens irgendwann finden ja dann doch die Leichname und dann wechselt das dann ja dann in einen normalen klassischen Shooter.
Ja, das ist, was das Stealth-Element angeht, ist das ja ganz cool gemacht, dass es immer dann Leute gibt, die Verstärkung rufen können. Und da macht es ja immer Sinn, sich da ranzuschleichen, die zu erledigen. Wenn die dann erstmal weg sind, den Rest kriegt man meist noch ganz gut so weggehauen. Aber die können echt saunervig sein, gerade wenn mehrere davon im Level sind, dass sie dann immer wieder Leute ranholen. Aber wenn man die einmal weg hat, dadurch, dass man sich halt rangeschlichen hat und die dann so erledigt hat. Oder mit der, ich finde, die schallgedämpfte Pistole erleichtert das aber auch enorm. Also da kannst du auf so weite Distanzen teilweise die Leute erledigen. Also ich hatte schon mal einen Raum, dann hatte ich die schallgedämpfte Pistole und habe fast den ganzen den Raum leergeholzt damit. Also war Wahnsinn.
Da haben wir jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Eine der coolen Spielmechaniken oder Spieldesign-Ideen in dem Spiel ist, es gibt ja so ein Perk-System, die dann ja auch weitere Anreize schaffen, eine Spielweise, die einem gefällt, sozusagen fortzuführen oder auch umzuschwenken. Aber für das, was du tust, wirst du auch im Regelfall belohnt und kriegst dann Spielzeuge oder Fähigkeiten, die dann deine Spielweise noch fördern. Das ist auch ziemlich gut gemacht. Das kann man aber auch leicht exploiten. Ja. Nachdem ich rausgekriegt habe, dass wenn man einen Checkpoint neu lädt, dass der Fortschritt, den man gemacht hat beim Erreichen eines dieser Perks, also keine Ahnung, töte so viele Leute aus der Deckung mit deren der Waffe, der Fortschritt bleibt. Sprich, ich habe dann an einer Stelle erstmal saukrass die ganzen Schleichperks erstmal gefarmt.
Ja, das gilt auch für die Collectibles. Also du kannst das sammeln, sterben und dann hast du das trotzdem noch eingesammelt. Ja. Ich weiß nicht, stört mich nicht, muss ich sagen.
Ist gut eher. Nee, ich finde das eigentlich auch angenehm. Dadurch entsteht irgendwie nicht dieses Gefühl so, ach scheiße, jetzt muss ich das nochmal machen, sondern du weißt, egal, du hast es eingesammelt, das ist selbst bei Dark Souls ist es so, wenn du einen Gegenstand eingesammelt hast und stirbst, musst du zwar von dem scheiß Checkpoint wieder loslaufen, aber du hast den Gegenstand, du brauchst da nicht unbedingt hin, außer du hast 1 Million Seelen da liegen lassen und willst nochmal zu deiner Leiche, aber ansonsten kannst du dir das schenken.
Wobei ich auch diese Perks teilweise relativ schwierig fand umzusetzen. Also da gab es einen so ein Ding irgendwie im Rutschen, weiß ich nicht, so und so viel Gegner abschießen. Da
ja, die drei Stück,
hinbekommen.
Das ist auch echt schwer, weil manchmal zählt es. Also du machst so, du sprintest und drückst dann die Drucktaste und dann wirft er sich sozusagen auf den Bobbes und rutscht dann da rum. Und manchmal zählt es, wenn du damit jemanden niederstreckst, im Rutschen gemacht und manchmal zählt es nicht. Das hat auch ewig gebraucht, bis ich die drei Dinger da voll habe. War aber viel schwieriger.
Ich muss auch sagen, ich hab das auch nur gemacht für diese Perk-Belohnung, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nie benutzt mit dem Rumrutschen und mit dem Ballern. Ne? Aber wo ich dann mal in das System da reingeguckt habe, was man so machen muss und was man dadurch kriegen kann, habe ich das dann auch gemacht. Aber es war ein bisschen nervig.
Das ist relativ, bringt einem wenig Vorteile, weil du rutschst dann und dann stehst du da irgendwie erstmal und kommst, weil du kannst ja nicht direkt weg, sondern der steht ja dann erstmal langsam auf und dann kannst du erst weg. Da bist du eigentlich besser unterwegs, wenn du einfach rennst oder kriechst oder was auch immer.
Ja, die Sache ist, ich weiß gar nicht mehr, was man da dann als Belohnung bekommen hatte. Ob das interessant ist, aber man hatte halt so einen Fertigkeitenbaum und da kriegt man immer so kleine Belohnungen für die ganzen Sachen, die man dann da macht und dann schaltet man sich auch andere Dinge wieder frei dann darüber. Ich weiß auf jeden Fall, dadurch, dass ich es zweimal durchgespielt habe, habe ich, glaube ich, fast das ganze Bäumchen da voll und es lohnt oder es schafft natürlich ein bisschen auch Anreiz, sich etwas mehr damit noch zu beschäftigen, dass halt solche kleinen Dinge drin sind. Vor allen Dingen, weil wenn man nochmal anfängt, dass man auch dann direkt da weitermachen kann, dass man nicht mehr von null anfängt.
Ja, aber es ist halt auch viel ins Gameplay integriert. Also du hast vorhin schon das Messerwerfen erwähnt. Das schaltet man zum Beispiel frei, indem man eine bestimmte Anzahl an Stealth-Kills oder Messerkills halt macht. Und weil man das halt sehr gut umsetzen kann, finde ich, ja, ist das ganz natürlich gekommen irgendwann.
Ja.
Und vieles davon funktioniert halt auf dieser Basis. Klar, ich habe das mit dem Rutschen auch noch nicht hinbekommen, aber die Idee dahinter, dass das halt ins Gameplay implementiert wird und dass halt alles auch irgendwo möglich ist, ist schon ziemlich cool. Das ist halt nicht so einfach bei den Batman-Spielen, Arkham Origins vor allem. Das hat so Mission, besiege 50 Millionen Gegner mit dieser ein Combo und dann schaltest du die nächste Stufe frei, wo du dann dasselbe nochmal machen musst mit anderen. Und das ist Arbeit gewesen. Aber hier schaltet man das, ich würde sagen, Großteil relativ natürlich durch einfache Spielweise frei.
Ja, das ist wohl wahr. Dass es nicht so übermäßig große Zahlen sind, wie töte 500 Leute, um dann irgendwie dann, keine Ahnung, du hast dann 3 Schuss mehr für deine Waffe oder sowas. Das ist ziemlich gut gemacht worden. Außer, ich habe es bis heute nicht hingekriegt, ich habe es echt probiert, 2 Leute mit einer Stielgranate zu erlegen. Es geht nicht!
Kriegst dich hin! Da müsste ich jetzt eigentlich mal reingucken, ob ich das habe oder so. Ich weiß, dass ich nicht alle habe. Es gibt ein paar, an denen bin ich echt verzweifelt, aber ich weiß nicht mehr, welche es waren.
Die rennen immer gleich weg. Du hast die nur in der Hand und alle schreien, Granate! Granate!
Und rennen weg, ey. Ich habe auch so gut wie nie jemanden da mit einer Granate wirklich mal erwischt. Ich meine, das spricht natürlich für die KI, dass sie so gut sind und dann auch weglaufen und dann nicht einfach stehen bleiben wie in anderen Spielen, wo sich die Gegner dann umgucken und huch, was ist das?
Ja, genau. Denn? womit ich halt die Erfolge gezielt habe, das war nur bei den Mechs, weil die vor den Tesla-Granaten irgendwie nicht wegrennen. Die meistens bleiben die dann sogar stehen, wenn du die Granate wirfst, um dir das noch einfacher zu machen, dass du die hinten abballern kannst. Ansonsten hatte ich auch noch nicht viel andere Granaten.
Ja, stimmt, die Mechs sind einfach, die laufen auch nicht einfach weg dann.
Ja, die bleiben meistens sogar stehen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Die haben ja auch nur eine Hunde-KI, Hundegehirne.
Ja, aber wo du die Mechs gerade ansprichst, das ist so ein Thema, da wollte ich auch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Also, wo ich den allerersten Trailer gesehen hatte, hatte ich irgendwie gedacht, so geil, das wird ein richtig schönes Maschinenschlachtfest, aber ich war doch ein klein bisschen enttäuscht, dass Maschinengegner eigentlich eher einen kleinen Teil ausmachen. Ich finde, die meiste Zeit kämpft man gegen Leute in Rüstungen oder halt in Uniformen, aber wirklich Maschinengegner gibt es ein paar, aber ich hätte mir dann doch irgendwie mehr gewünscht, weil ich habe dann auch mal Spaß, so Maschinen einfach in Einzelteile zu zerlegen. Das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, hätte ich noch ein bisschen mehr Spaß dann dran gehabt.
Ja, hallo, ist ja auch erst nur 1963, ne? Also...
Oh, meinst du, es kommt vielleicht nochmal ein Zeitsprung?
Ja, genau, dann nochmal, noch mehr weiter in der Zukunft. Aber es geht ja aber auch alles mehr in Richtung, weniger in Richtung Robotik als in Cyborg. Geht das ja alles so ein bisschen.
Die ganze Technologie, die dort verwandt wird. Vielleicht macht man dann so eine Art Borg oder so, dann wirklich so Mischdinger. Genau. Das wäre, das hätte was. Ja, ich glaube, da könnte ich mir jetzt auch was Interessantes vorstellen für den Nachfolger, der bestimmt irgendwann kommen wird.
Zur Story haben wir eigentlich bisher noch gar nicht so groß, also ganz, ganz grob umrissen, nee, überhaupt nicht, ne? Könnte man zumindest für den Hörzuhörer mal so ganz, ganz grob, so den allergröbsten Faden könnte man hier mal anreißen.
Also wenn du das so sagst, dann würde es ja schon fast reichen, wenn man sagt, so okay, man bekämpft jetzt das Regime oder die Deutschen oder wie auch immer.
General,
oder wenn man halt die böse Uncut Edition hat, dann die Nazis, aber... gut, da ist dann doch ein bisschen mehr dazu zu sagen.
Wobei, die ganz gröbste Story ist doch echt einfach nur, es geht darum, dass du diesen Death Head, also den Totenkopf, General Totenkopf,
genau,
besiegst.
General
das ist Totenkopf, so die im Großen und Ganzen eigentlich die Prämisse von dem Spiel.
Ja, das ist dein Hauptgegner und wir haben ja eben schon gesagt, ich meine, es startet ja noch während des Zweiten Weltkriegs, der aber dann ja von den Deutschen gewonnen wird und die nehmen alles ein und es gibt ja diesen Zeitsprung, weil man ja irgendwie in diesem Krankenhaus da festsitzt und einfach gar nichts mehr macht. Das ist aber auch so witzig, dann in dem Moment, wo es dann interessant wird, wo auf einmal die Deutschen ankommen und da alle abmetzeln, dann im letzten Moment auf einmal rammst du dem das Messer rein und bringst dann alle um, das ist so fantastisch.
War das nur, oder ging das nur mir so, dass ich so verwirrt war, dass das plötzlich so artistisch wird? Du wirst da eingeliefert,
die Jahreszeiten vergehen. Mit den Weihnachten, genau. Weihnachten, Winter, Frühling, so, was ist jetzt, guckst du jetzt
wieder unseren Film? Und ich habe gedacht, Alter, das ist so, passt so gar nicht, aber das ist so geil gemacht.
Ja, das ist wieder das Stilmittel war genial.
Ja, und jetzt halt in London beginnt das halt so, ich hab's halt leider noch nicht durch als Einziger, deswegen werde ich später auch im Spoiler-Teil aussteigen. Da ist dann so eine Szene, wo dann das Bild sich auf einmal in drei teilt und so ein Codec-Gespräch praktisch stattfindet. Ah. Und am Ende schließt, also man muss sich vorstellen, unten ist BJ und oben links und oben rechts sind dann zwei weibliche Kollegen, die mit ihm chatten. Und am Ende fügt sich das so zusammen, dass am Ende BJ Blazkowicz alleine dasteht und das plötzlich zum Vollbild wird. Und das ist, also die experimentieren extrem viel mit visuellen Stilmitteln rum, irgendwie in dem Spiel.
Das war super, kam aber leider nur einmal vor. Die Stelle war richtig gut.
Ja, es kam wirklich zu selten vor. Also davon hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen, dass das häufiger gemacht wird, aber haben die sehr gut gemacht. Aber was solche Stilgeschichten angeht, ich meine, da müssen wir vielleicht mal ganz kurz mit einbringen, den Soundtrack. Die haben ja wirklich diese geniale Idee gehabt, so bekannte Stücke wie House of the Rising Sun und noch viele mehr wirklich umzumünzen in eine deutsche Version. Das war ja auch der nette Gag. Amazon hatte ja als Vorbestelleraktion dann auch, die Stücke gibt's auch alle im Spiel drin, kann man sich da auch im Menü anhören, aber die hatten so eine extra nochmal Soundtrack-CD dabei gelegt und da sind so herrliche Versionen davon drauf, dann alles nochmal so als deutsche Version umgemünzt. Die haben die komplette Musikgeschichte irgendwie auf den Kopf gestellt. Die haben irgendwie, die Beatles heißen dann die Käfer und singen dann, ich weiß gar nicht mehr, das was sie da genau singen und solche. Ja, das ist so herrlich.
Das gibt's als
irgendwie
CD?
House of the Rising Sun war dann, glaube ich, House Abendrot oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ist einfach fantastisch.
Das gibt's als CD, oder was?
Ja, alles, was du da auf,
das ist geil.
Alles, was du da als LP einsammeln konntest.
Wie geil ist das denn?
Ja, ich fand das auch toll, deswegen wollte ich dann auch, ich hatte überlegt, ob ich vorbestellen soll oder nicht, aber dieses Gimmick, irgendwie diese CD noch dabei zu haben, hat mich dann doch dazu animiert, es dann vorzubestellen und ich find's herrlich. Ich meine, klar, es ist alles im Spiel drin, man kann es über das Hauptmenü anhören, aber ich finde es immer angenehm, wenn du eine CD hast und die kannst du noch in deine Anlage hauen, das ist einfach so toll.
Hätten ja vielleicht noch einen Schritt weiter gehen können und das Ganze auf Shellac drucken können.
Boah.
Ja, die Shellac-Edition.
Gab es bei Bioshock irgendwie eine Limited Edition so mit einer Schallplatte dabei?
Vom Zweier, glaube ich, war das, oder?
Vom Zweier war das, ja.
Sowas hätte man ja da auch machen können. Ich meine, es gibt doch irgendwo, glaube ich, so eine sündhaft teure Panzerhund-Edition, wo dann so eine Figur dann von diesem Panzerhund dabei ist. Hätte man doch eine Schallplatte dabei legen können.
Ja, guter Einwand. Das ist nämlich der Knaller. Es gibt quasi eine Special Edition, wo alles drin ist, nur nicht das Spiel. Das ist das, was du meinst. Die haben quasi das, was man normalerweise in eine Special Edition reinpackt, in so einen wunderschönen Wolfenstein-Geheimkarton gepackt, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Akten und Aufnähern und alles, was man eben so mag und diese große Hundefigur, aber das Spiel fehlt und trotzdem kostet der Spaß irgendwie 80 oder 100 Euro. ja, das ist der Knaller. Konnte man auch, glaube ich, nur über den Store von Bethesda bestellen. Gab es deswegen auch nicht unbedingt offiziell in Deutschland, sondern war, glaube ich, Amerika exklusiv, aber hätte man sich hierhin importieren können, irgendwie sowas. Aber das finde ich schon extrem dreist, dann hätten sie zumindest den Download-Code für die aktuellen Systeme da reinlegen sollen.
Ich finde das sogar besser, wenn ich ehrlich bin. Also statt da irgendwie die Leute mit irgendwie, dann doch lieber so geile Gimmicks und sagen, okay, ey, wenn du echt Bock hast, dann kauf dir hier, hast du das, dann kauf dir halt dieses Merchandise-Pack. Statt dir irgendwie so eine komische Sonderedition, wo halt das Spiel plus dieser Kram ist. Weißt du?
Ja, aber wenn du die gesehen hättest, das ist eigentlich der gleiche Kram, den du sonst für 100 Euro bekommst, inklusive dem Spiel.
Ich muss nochmal gucken.
So kommst du, ja, guck mal. Also, ich fand jetzt nicht, dass das so hochwertig war. Gut, die Figur, die war relativ groß, aber Es war der Hund, fand ich, ist auch nicht so der Riesenknaller. Also da hätten sie besser einen von diesen, sag ich mal, Nazi-Mex nehmen sollen, wo so Soldaten so halb drin sind. Aber, naja. Ist schon, fand ich schon abgezockt. Aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wo der Weg hingeht. Wenn die Download-Spiele immer weiter voranschreiten, wird das so die Alternative für die Fans sein. Bei Child of Light hatte man ja was Ähnliches letzten Endes, ne? Wo man jetzt für 20 Euro im Laden quasi nur den Gimmick-Kram kaufen konnte.
Wobei, mit dem Code drin. Da ja der Download-Code dann dabei war, also ja. Hast du schon das Spiel noch dazu bekommen. Ich finde es irgendwie dann doch interessant, wenn man wirklich nur ein Merchandise-Paket hat. Ist dann halt wirklich immer die Frage, ist das dann halt das Geld wert, ja oder nein? Aber solche Merchandise-Dinge richten sich ja halt immer nur an den Fan. Und der ist ja sowieso das Fanherz, wir kennen das alle. Das animiert einen dazu, dann auch viel zu viel für solche Sachen zu bezahlen.
Ich hab mal geguckt, ja. Das ist echt doch busy heftig.
Was ist denn da alles drin?
Panzerhund-Modell, wobei das echt cool ausmodelliert ist und schön bemalt ist, zumindest auf dem Foto. So eine Steelbook-Cover-Geschichte, wo vertrauliche Informationen draufsteht, dann...
Genau, da kannst du nämlich dann deine CD reintun, so ist das gedacht, ne? Die du dir teuer gekauft hast für 60 Euro in einer anderen Variante.
Eine Medaille oder irgend sowas, was man mit so einer Pappschatulle dabei, ein Artbook wohl mit Artprint-Postkarten-Fotos, drei Aufnähen, naja, die relativ nichts sagen sind, sind mir jetzt nicht so präsent gewesen im Spiel und nochmal so ein so technische Dokumente und Kriegspläne, so also eigentlich Texturen aus dem Spiel, die man auf ausgedruckt hat. Ja.
Okay. Also das Highlight ist eigentlich dann auf jeden Fall dann die Figur oder das Modell. Dann,
das eine, auf dem einen Bild hier sehe ich sogar, das findet man sogar im Schloss, wo es um diese Angriffspläne auf, was ist das überhaupt, das ist auf England. Also Flugangriffspläne auf England.
Wie heißt die Insel?
Okay. Ja, stimmt. Ja. Wir sind ja auch eben gerade noch so dabei gewesen, irgendwie vorhin, wo wir dann irgendwie abgedriftet sind, das Ganze hier noch kurz zu sagen, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Also um das noch abzurunden. Wir machen dann diesen Zeitsprung und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Es gründet sich ein Widerstand, beziehungsweise man trifft ein paar Leute und man sagt dann, okay, wir treten jetzt dem Regime in den Hintern. Und das ist so ganz grob das Ding. Und da muss man natürlich noch einiges an Equipment haben, um dann auch wirklich was ausrichten zu können. Und das ist dann so eigentlich die Story im Spiel.
Wobei einer der Story-Clues eigentlich ist, dass man relativ zu Beginn des Spiels sich entscheiden muss, da gibt es so eine Entscheidungsszene und man entscheidet sich quasi für einen Spielpartner, der einen auch die restliche Kampagne durch dann immer mal wieder begleitet und dadurch ergeben sich ab der Stelle eigentlich zwei Storystränge, die ein wiederholtes Durchspielen zumindest auch noch etwas interessanter machen. Das ist zwar schon relativ ähnlich, aber so an entscheidenden Stellen ändert sich quasi die Geschichte dann dadurch, je nachdem, welchen Partner man sich aussucht für den Rest des Spiels.
Ja, wobei man wirklich das sagen muss, cool. Ich habe es zweimal durchgespielt. Ich finde, die Änderungen sind jetzt nicht wirklich gravierend. Also man darf sich davon jetzt nicht zu viel versprechen. Also es gibt noch einen Charakter in dieser Untergrundbasis, der dann halt je nachdem, für wen man sich entschieden hat, gibt es dann einen zusätzlichen Charakter. Entweder eine Frau, die einen mit sehr wirren Gesprächen ja den einen nervt, den anderen interessiert es irgendwie, was sie zu sagen hat. Oder es gibt dann halt noch einen Gitarre spielenden, ja, Drogensüchtigen da irgendwie, mit dem man auch zusammen einen Drogentrip dadurch lebt. Also ist dann halt die Frage, ob es dann wirklich ausreicht, um es dann halt noch ein zweites Mal durchzuspielen. Ich habe es gerne gemacht, weil das Spiel auch einfach gut ist, aber ist die Frage, ist das jetzt wirklich das Ding, wo man sich sagt, so okay, jetzt möchte ich den anderen geschichtlichen Weg dann auch noch mal wissen, wie das dann da ablaufen würde.
Ihr hattet mir das letztens gesagt, das war Wolfenstein, ne? Das hat keinen Multiplayer.
Zum Glück nicht.
Ja, das ich war so überrascht. Also ich spiele ja eh nur Singleplayer und ich glaube Andreas und oder du Thomas hat mir dann gesagt, das Ding hat keinen Multiplayer und ich so what the fuck? Ein moderner Shooter, der keinen Multiplayer hat. wo gibt es denn bitte sowas? Das ist schön zu sehen, dass man halt seine ganzen Ressourcen in den Singleplayer gesteckt hat und das kann sich auch sehen lassen, denn worauf ich noch hinaus will, das ist ja das zweite Spiel schon mit der Attack 5. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die PS3-Version von Rage gespielt habe, aber Wolfenstein sieht so viel besser aus. Es macht so viel mehr mit der Engine. Und es ist atemberaubend, wie cool das aussieht. Also wie das vom Stil und von den visuellen Effekten umgesetzt ist.
Entweder hat...
Würde ich auch unterstreichen. Also
entweder hat da It Software oder wer auch immer da den... Das sind Starbreeze? Starbreeze ist es, ne? Die das entwickelt haben. Ja, entweder Starbreeze, haben die den ordentlich unter den Arm gegriffen oder die Starbreeze-Leute haben echt einfach raus, wie sie die E-Tech-Engine da was rauskitzeln können. Also da pflichte ich dir auch bei, dass es echt nochmal besser aussieht als Rage. Zumindest was die Welt angeht. Die Charaktere und die Animation der Charaktere war Rage nochmal ein bisschen besser. Also was so die flüssigen Animationen und sowas der Gegner angeht, das war Rage nochmal besser.
Weil ich glaube, man merkt auch ganz gut, dass eigentlich das Dilemma von dieser iTech 5 Engine ist, dass die für die alte Generation eigentlich ein Tick zu anspruchsvoll war, weil Rage der so quasi nur den Bodensatz abbilden konnte von dem, was die Engine eigentlich drauf hat, wohingegen auf Next Gen, muss ich sagen, ist es zwar momentan einer der schönsten Shooter, aber noch weit von eigentlich so richtig Next-Gen ja dann entfernt. Da hoffe ich mir dann doch noch irgendwie mal ein paar mehr Effekte, wenn man so gesehen hat, was die nächste Unreal Engine kann. Und irgendwie hängt die Engine, meine ich, so ein bisschen zwischen den Generationen und hat aber jetzt dann natürlich dazu geführt, dass die im Gegensatz zu Rage mal richtig ausgefahren werden kann und dann zu tollen Texturen geführt hat und einem superflüssigen Gameplay konstant mit 60 Hertz und 1080p auf allen Konsolen.
Ja, aber auch mit so vielen Partikeleffekten und Lichteffekten. Das ist, wenn du da durch die Level läufst und der Lichtschimmer gerade den Boden beleuchtet und dann ein bisschen Staub rumfliegt und ach Gott, ich bin so aufgegangen in dieser Grafikpracht. Das ist einfach herrlich, wie detailliert alles ist einfach.
Da fällt mir ein, ich habe eine kleine Anekdote. Ich habe in eine Textur gefunden in dem Spiel. Da ist ja Dingsbum, die Deutschen haben ja sozusagen den Zweiten Weltkrieg gewonnen und dann ist ja natürlich dann, auch irgendwo, egal wo du bist, ist ja dann irgendwie alles deutsch. Nur in einem Level habe ich einen Feuerlöscher entdeckt, auf den irgendwie, das muss wohl einer irgendwo einfach aus dem Hochhaus da bei Starbreeze abfotografiert haben, einfach original so ein englischer, wie in fast Neuzeit, so mit hier Prüfzertifikaten, so einfach so ein englisches Etikett drauf ist.
Aha,
okay. Das ist alles eingedeutscht. Ja,
kann sein, dass
Mondkaffee, Eisenbier und hast du nicht gesehen, aber da der Feuerlöscher an, ich bin per Zufall drauf gestoßen, ist da halt so ein oller neuzeitlicher englische Feuerlöscher-Etikett drauf.
Ja, da haben die wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt drüber nachgedacht. Vielleicht ist es auch einfach als Material irgendwo abgespeichert. Wenn man mal einen Feuerlöscher braucht, dann nehmen wir den.
Ja, genau.
Da haben sie jetzt nicht vielleicht drüber nachgedacht, den extra noch einzudrücken.
Ja, Stockfeuerlöscher.
Genau. Die haben mit Sicherheit so viel Stockmaterial, die Entwickler. Also ich kann mir echt gut vorstellen, die haben so eine große Datenbank, wo sie dann immer wieder Sachen rauspicken, die sie gerade brauchen. Also da wird wahrscheinlich auch der Feuerlöscher drin gewesen sein. Ja.
Wobei das auch der Schwachpunkt eigentlich von den Konsolenvarianten war, zumindest bei der Xbox One, wenn du da sehr nah an die Wandplakate rangegangen bist, insbesondere an die kleineren, da pixelte das Ganze dann trotz alledem noch so ein bisschen auf. Das hatte man oder hatte ich so eigentlich nicht erwartet, weil andere Spiele das auch schon besser gelöst haben. Ja. Hattet ihr das auf dem PC auch?
Ja,
auf dem PC ist
es genauso. Da hatte ich eigentlich auch mehr, war ich auch echt ein bisschen überrascht, weil die iTech 5 Engine ganz groß mit ihren Mega Texture Pack und so, ne? Wir haben für jede Auflösung haben wir jede Textur und da diese kleinen, dann hört's dann echt dann auf, dann war das so Brei.
Ja, war ein bisschen ungewöhnlich, aber okay, ich meine, tut der Sache keinen Abbruch und da ist ja so viel Wortwitz drin und wenn man davon ausgeht, dass ja in der englischen Variante diese deutschen Plakate wahrscheinlich dann auch auf Deutsch sind, oder sage ich was Falsches, dann entgeht denen ja so viel von den Wortwitzen, das ist einfach der helle Wahnsinn. Also ich sag mal, da sind Deutschkenntnisse für den Wortwitz dann in dem Fall echt schon.
Okay, Vorteil. Ich war gerade weg und ich wollte fragen, ob ihr über die Poster schon gesprochen habt.
Ja, wir sind gerade dabei.
Ja, wir sind gerade dabei.
Ich habe auch so, oder hier die Zeitungsartikel, die dann in mehreren Sprachen abgedruckt sind teilweise und die meisten natürlich auf Deutsch, aber du findest dann auch chinesische Artikel und so weiter. Und wenn du dir denn die Artikel mal genauer anschaust, weil rechts ist dann immer die Übersetzung, aber weil wir zum Glück Deutsch sprechen, kann man sich die Artikel anschauen und da steht dann exakt derselbe Text drin. Also es ist schon Liebe zum Detail auf jeden Fall drin. Und wenn du dann dir halt einen chinesischen Text anschaust, ich vermute mal, ist der dann auch korrekt chinesisch ja, übersetzt worden.
Ja, ist schon lustig. Ich habe ja die englische Version, also auf Englisch das gespielt, und es ist dann so lustig, wenn du dann so diesen Deutsch, dir so auf diesen deutschen Artikel guckst und dann so rechts ins Englisch übersetzt.
Englisch.
Das ist also, nö, dann lese ich doch lieber das Original.
Ja. Ja.
Vielleicht hier auch eine nette Anmerkung, wer den letzten Spieleveteranen-Podcast gehört hat, der Roland Austin hat, also auch tatsächlich jemand, der mit Herz und Feuer bei Spielen dabei ist und gut Deutsch sprechen kann, der hat wohl, sag ich mal, zur Hälfte die Sache übersetzt. Er war mit einem zweiköpfigen deutschen Team, hatte der in seinem Podcast erzählt. Und insofern verwundert dann, wenn man es weiß, im Nachhinein auch diese sehr gute Qualität nicht. Also da haben sie sich gute Leute eingekauft.
Ins Deutsche, also ja, in die deutsche Fassung übersetzt, oder die Amis wollten, das möchten wir gerne da stehen haben, und der hat die Assets, also das, was dann jetzt auch deutsch ist als Textur, in das Deutsche, oder?
Der hat, das kann ich jetzt nicht genau sagen, er hat in seinem Podcast nur gesagt, dass er quasi die deutschen Texte geschrieben hat. Ich gehe davon aus, der wird dann alles gemacht haben, wobei sie ihm sicherlich gesagt haben, was der da schreiben soll. Also er hat, aber er war jetzt nicht der kreative Kopf, aber zumindest halt dieses Eindeutschen und den Humor da reinbringen, das war dann bestimmt dann trotzdem halt seine Leistung. Ja, ne?
Ja, was man zu der Sprache halt sagen muss, ich weiß gar nicht, inwieweit wir das schon ausgeführt haben, was ein bisschen schade ist, dass wenn man halt die deutsche Version hat, Gewalt, Blut, alles drin, alles schön und gut, aber die englische Tonspur musste wegfallen, weil da dann halt auch von Nazis gesprochen wird. Wir wissen ja, darf man hier nicht, böse, böse. Deswegen haben wir nur die deutsche Tonspur, und die hat so den Nachteil, dass wirklich alle dann halt Deutsch reden, was ein bisschen komisch ist, weil natürlich im Englischen hat man den Vorteil, dass die Deutschen Deutsch sprechen, und wenn es ein Englischsprachiger spricht, der Englisch und so weiter, und in der Deutschen hast du, alle reden Deutsch, und das ist irgendwie, ja, das ist dann dieses Atmosphäre-Minus, was sehr, sehr schade ist, wenn das so ist.
Ja, nicht falsch verstehen, also die Synchro ist gut.
Ja, aber das ist nichts gegen die Synchro.
Es gibt einen Punkt relativ früh im Spiel, ich glaube, das ist noch im Zweiten Weltkriegsszenario. Ja. Wo denn ein Pole reinkommt.
Tja, der Pole, der Opa.
Dann,
das ist so gut.
Und dann wird gesagt, ey, er spricht Polnisch, kann das jemand übersetzen, aber er hat Deutsch gesprochen. Und dann spricht halt jemand einfach dasselbe nochmal. Und das ist ein bisschen verwirrend.
Ja, das Einzige, was sie machen, damit man das ein bisschen unterscheiden kann, der spricht so ganz langsam und anstrengend irgendwie das Deutsch, aber es ist halt Deutsch, und das ist dann ein bisschen merkwürdig. Und das ist dann halt dieser Punkt, wo es schade ist. Die Synchro ist okay, also da möchte ich überhaupt nicht meckern. Aber der Punkt ist dann halt, die geht natürlich ein bisschen Atmosphäre dadurch halt einfach, ja, flöten.
BJ hat eine sehr kräftige Stimme. Ich habe diesen älteren Herrn gerettet. Der hat einen sehr coolen Sprecher.
Ja.
Jetzt die Lady, die Rebellen anführt, die hat auch eine sehr gute Sprecherin bekommen im Deutschen. Also man kann das schon hören. Das ist jetzt nicht so.
Die finde ich sowieso. Die ist so badass, die Frau. Also wie sie, wenn sie da in den Rollstuhl ankommt und die einfach erstmal nur erzählen, was sie alles im Krieg verloren haben.
Ja, und ich dachte so. Und dann kommt BJ halt an und versucht das zu überbieten. Ja. Aber dann hauen sie nochmal was raus.
Jetzt muss ich mal, fragen, die Anführerin vom Widerstand, was tippt ihr denn, was die für eine Nationalität hat? Weil wenn die Deutsch spricht, kann man das
ja nicht. Ach so, ich würde sagen Schotte. Die hat mich so ein bisschen an die Chefin vom MI6 erinnert.
Das ist nämlich das Lustige, weil in der englischen Sprache hat die nämlich, redet die Englisch mit einem, also für mich klang sehr deutsch klingendem Akzent.
Okay.
Das ist nämlich das.
Das ist interessant.
Also ja, ist
quasi. Also hat sie wahrscheinlich einen deutschen Hintergrund. Ja.
Und es geht ja.
Das ist interessant. Weil es ist ja auch ein Deutscher tatsächlich denn in dabei.
Genau. Der Kreuz.
Und,
ja.
Klaus Kreuz.
Ich liebe diese Namen, echt.
Und der ist auch wiederum, ich will es, glaube ich, gar nicht auf Deutsch spielen, weil ich glaube, da geht so krass viel verloren, dass ich plötzlich das Spiel wahrscheinlich so scheiße finde. Weil das ist halt so krass, dann diese Stellen, wo dann halt dieser Klaus Kreuz dann da in seinem Englisch, Deutsch dann da dann den mit dem Blaskowitz dann da redet oder dann da so ihn dann mal so mit Cowboy oder sowas dann beleidigt oder sonst irgendwas, dass es dann total flöten geht. Das ist krass. Genau wie
im
Englischen, der Pole spricht am Anfang Polnisch. Und dann switcht der langsam ins Englische. Wobei er das überraschend das schnell macht. Und das ist fast schon zu schnell. So, von jetzt auf eben konnte er von gar keinem Englisch zu flüssig Englisch. Also.
Ja. Die hätten es besser machen sollen wie bei The Inglourious Basterds.
Oh, ja.
Den Film mal im Originalton gesehen habe, da sprechen die ja quasi auch dreisprachig, Französisch, Deutsch,
genau,
und eben Englisch im Original, wohingegen die bei der deutschen Synchro ja alles drüber synchronisiert haben. Und das wäre vielleicht hier auch noch eine Alternative für die deutsche Tonspur.
Oder halt
gewesen,
dieses
einfach
ganz ganz typische Übersetzungsding, das halt den Charakteren zumindest die Akzente geben. Das haben sie nämlich mit der Familie am Anfang gemacht. Mit wo man halt die Tochter mitnimmt. Die Familie hat einen Akzent. Aber niemand anderes hat einen Akzent in dieser Welt.
Ja, wobei, das ist aber auch echt zweischneidiges Schwert, weil da bist du ganz schnell im echt miesen Klischeebereich, wo das dann absolut lächerlich wird.
Klar.
Ist ja, hier, guck dir doch hier Metro, Stalker oder so, wo die immer diesen russischen Akzent hier dauernd nachahmen. Das ist aber auch dann so eine Sache.
Ja, stimmt.
Ja, ne? Ich weiß
das
nicht.
Dann lieber rein Deutsch. Das wäre dann auch besser gewesen. Ja, ist schwierig. Also ich würde dann auch echt lieber präferieren, dass man sagt, okay, O-Ton und dann eben.
Ja, das Ding ist halt, es hat halt seinen Grund.
Ja.
Du darfst halt nicht Nazi sagen.
Ja, Spiel. Oder man würde es halt dann da hätte man schon halt.
Die mussten es ja eh zweimal einsprechen. Die hätten ja auch die englischen Sprecher dann zwei Varianten sprechen.
Ja, aber wenn sie dann
können,
eh optional die eine deutsche drinne hätten, dann hätten sie es dreimal.
Oder auspiepsen. Müssen. Das wäre auch lustig gewesen.
Oder, stimmt. Oder in bester Simpsons-Manier. Immer wenn sie Nazi sagen, dann sagen sie halt, was sagen sie in der deutschen Fassung nochmal? Regime, genau.
Oder was meinst du?
Dann sagt halt, hat irgendjemand Regime eingesprochen?
Drüber.
We want to kill the Regime.
Drüber gesprochen.
Genau.
Das ist noch besser.
Oh ja.
So einer aus
dem Off. Das klingt dann so seltsam, wie wenn dein Navi im Auto dir irgendwelche Kommandos gibt, wo dann auch immer aus diesen ganzen Versatzstücken, aus diesen ganzen Worten,
genau,
das so zusammengewürfelt wird, wo die Betonung komplett für den Arsch ist. Und
go, 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 we have to kill the Schweinshund. Los, los. Das wäre auch, das hätte dann auch nochmal gut von gelebt. Naja gut, aber das steckt man leider nicht drin.
Es hätte auf jeden Fall eine ganz neue Ebene bekommen, das Spiel.
Ja.
Wobei ich finde, der Blazkowicz sieht so ein bisschen aus wie der Til Schweiger in Inglourious Basterds, wo wir eben schon den Film erwähnt haben. Habt ihr das auch so empfunden?
Boah, der hat aber
ja, ein paar Kilos mehr drauf. Ja, ich fühlte mich an einigen Punkten sehr an den Film erinnert.
Also das auf jeden Fall. So ein bisschen auf Drogen, aber so vom Gesicht her fand ich schon, dass da eine gewisse Ähnlichkeit
war. Mir haben die Haare gefehlt. Ich habe aber halt immer dieses Original Wolfenstein im Kopf, wo dann halt unten in der Mitte das Bild noch von ihm, das Gesicht zu sehen ist. Der hatte nicht so kräftiges Haar in diesem Spiel.
Das wäre auch cool gewesen, wenn sie als keine Ahnung, bei New Game Plus oder als Option, dass du so ein HUD-Overlay hast. Mit eben seinem Kopf, dass er dann dich immer so anguckt und wenn er dann verwundet ist, dann weiß er dann so
immer blutiger wird.
Ja.
Ja, oh,
das,
ja.
So als Gimmick, dass du das zuschalten kannst, das hätte ich, glaube ich, auch gut gefunden.
Wobei ich es ja eh schon toll fand, dass wenn man sich dann im Lager ins Bett legt, dass man dann einen Albtraum quasi im Spiel durchspielen kann. Dieser Albtraum ist eben eine Rückkehr zum klassischen Castle Wolfenstein, dass man einfach nochmal diese alten blauen Gänge des ersten Wolfenstein 3D durchwandern kann. Das waren dann doch schöne Erinnerungen
an
früher. Und für alle, die es im Original nie gespielt haben, konnten sich dann nochmal ein Bild davon machen, was man damals
so toll fand. Wobei das sehr verwirrend ist, dass halt deine Hände trotzdem noch dieses 3D-Modell sind. Dass sie nicht das auch noch ersetzt haben.
Du hast nicht die alten, pixeligen Hände und Waffen in. Also das ist irgendwie ein bisschen seltsam in dem Moment. Aber die Gänge und die Gegner, das ist alles oldschool.
Ja. In der Mission ist mir aber auch wenn ich einen Kritikpunkt an dem Spiel habe, ist, dass dieses Hin- und Herschwanken, das ist mir spätestens in diesem Wolfenstein 3D-Level da so krass aufgefallen. Der Typ, der hat, weiß nicht, der muss Puddingarme haben, der schwankt da hin und her, wenn der da vorwärts läuft mit seiner Knarre. Das ist ja, da bist du ja seekrank bei manchmal.
Ja, der Witz ist aber, das fällt dir sonst im Spiel, finde ich, gar nicht so stark auf. Aber gerade da, finde ich, ist mir das auch erst so bewusst geworden. Ich meine, man merkt schon, da ist Bewegung drin, aber ich habe das nicht als so störend empfunden. Interessanterweise, aber genau da merkt man auf einmal, vielleicht weil das alles so starr und steril ist, dann im Vergleich dazu merkt man erst, oh, da ist ganz schön viel Bewegung bei ihm drin.
Ja, es sticht halt heraus. Das ist das Ding.
Mann, das Spiel ist so gut. Ist so verdammt gut. Wollte ich jetzt nochmal irgendwie, musste ich jetzt mal nochmal einwerfen. Allein, was wir auch noch nicht angesprochen haben, ist ja das, wie nennt man das eigentlich? Lebenssystem? Das, also das, ne? Wie man halt stirbt und lebt und macht und tut. Das ist ja auch.
Ja, stimmt, was ganz wo wir anderes. Eben noch drüber geredet haben, wie genau das jetzt funktioniert.
Ja, das ist irgendwie so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich bin da immer noch nicht dahinter gestiegen.
Ja, also man hat der Clou ist auf jeden Fall, es ist so ein Mischmasch aus, es hat so diese alte Mechanik, dass man Health Packs braucht, um Lebensenergie zu gewinnen, aber es hat auch die neue Mechanik, versteck dich irgendwo und es wird aufgeladen. Allerdings nicht einfach wieder komplett voll, sondern es geht irgendwie immer nur schrittweise. Es gibt einen bestimmten Wert, unter den kannst du nie fallen. Ich glaube, das sind 20 Lebenspunkte, wobei wir eben schon festgestellt haben, dass es auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, sogar ein bisschen mehr ist, 30 oder 40. Darüber hinaus gibt es aber auch scheinbar noch so andere Schritte. Wenn du einen bestimmten Wert X hast, dann und du kriegst 1, 2 Schüsse ab, dann wird wieder bis zu einem bestimmten Punkt aufgefüllt. Es ist irgendwie so eine Kombination aus dem alten und diesem neuen Call of Duty-Ding. Ich verstecke mich kurz und mir geht's wieder gut.
Ja, und du kannst über die 100 hinaus, bis auf 200 und bis auf ein, also Standardmaximum ist 100, aber das kannst du auch noch hoch, nach oben treiben, dass du dann auch keiner bis zu 170 oder sowas dann standardmäßig haben kannst. Das ist auch sehr cool. Und Rüstung.
Ja, genau, Rüstung, das ist ja auch so ein klassisches Ding, was man früher auch immer gerne hatte, dass man irgendwie, da liegt irgendwo eine Weste rum und so, dann hast du noch einen Rüstungswert zusätzlich neben deiner Lebensenergie, den du noch aufladen kannst. Also man muss sagen, das ist alles irgendwie, es erinnert so an die guten alten Shooter-Tage, aber mit vielen neuen Einflüssen.
Da fällt mir sogar noch ein anderer Kritikpunkt an, und zwar, wenn man Rüstung einsammeln will, die Toleranz, also dieser Todbereich, mit dem du auf ein Item zeigen musst, um es einzusammeln, der ist so groß, dass wenn da Munition und ein Rüstungsteil zu nah beieinander liegen und du deine Munition schon voll ist, du kannst ums Verrecken nicht diese Rüstung aufsammeln, auch wenn ich es will.
Ja.
Das hat mich aufgeregt manchmal.
Das ist mir auch schon mal passiert. Das kann hier nur wieder ein bisschen nervig sein. Ich meine, es war nicht so schlimm, dass es dann nicht mehr anders irgendwie ginge, aber.
Das waren nur diese kleinen Stahlhelme, die halt einem nur 5 Rüstungspunkte geben. Das macht nicht den Bock fett, aber trotzdem, es regt also, ich will's doch noch auf, es liegt, ich seh's, ich kann, aber warum, na?
Das ist aber so ein Ding, dass man die Sachen wirklich auf Tastendruck aufhebt. Ich weiß nicht, am Anfang bin ich irgendwie über alles drüber gelaufen, weil ich dachte, der Charakter nimmt das automatisch auf, ne? Der wird da schon alleine alles aufsammeln. Mich irgendwann feststellen musste, da muss man auch eine Taste für drücken.
Ja, das führte dazu, dass man irgendwie, hast du die ganze Zeit WASD, ich hab's ja mit Maus und Tastatur gespielt, dass du die ganze Zeit mit WASD rumrennst, Linksklick und permanent immer E zum Aufsammeln, egal wo du langst,
manchmal gibt's halt Tische, wo dann halt schön gedeckt ist und du hast dann halt relativ wenig Health und dann, wie siehst du halt nur den Tisch an und drückst dann E und er nimmt alles auf.
Genau. Erstmal WASD,
Kraut. Hier geht es aber hier geht es wenigstens einigermaßen schnell. Die Sache ist, ich hatte ja vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, ich spiele ja gerade durch den Summer Sale hier von Steam, spiele ich jetzt Far Cry 3 und da kannst du ja auch alles looten, wenn du es dann umgeballert hast, aber dann kommt diese lange Animation, wie er dann die ganzen Leichnam noch so abtastet und so weiter und ich habe irgendwann keinen Bock mehr, dann sage ich mir, okay, lass die bisschen Munition und die paar Dollar da einfach da liegen, weil ich keine Lust habe, diese Animation jedes Mal da zu sehen. Und hier ist es wirklich nur Taste drücken und dann hast du es. Und dann hast du wenigstens nicht noch eine Animationsphase dazu.
Weil es einmal hätten machen können, das fände ich lustig von, dass du für ein Nahrungsmittel jeweils einmalig die Animation dafür hast, wenn er, keine Ahnung, eine Bratwurst isst oder irgendwie dann da in seine Schweinshaxe reinbeißt und dann das Leben steigt.
So als Gag einmal.
Okay, einmal kann man es machen, aber dann
ja, nicht ja, dann, übertreiben. Ja, dann ist der Witz auch gegessen. Dann wäre auch sprichwörtlich dann wäre auch gut gewesen, ja.
Ja, aber es passt zum Tempo des Spiels. Also wenn du gerade in der Hitze des Gefechtes bist und dann hast du gerade halt jemand abgeballert und merkst, oh, ich habe kaum noch Munition, dann drückst du halt einmal schnell E in seiner Nähe, dann nimmst du einmal Schild und Munition auf. Und wenn du da jetzt noch die Animation drin hättest, während da 30 Leute auf dich ballern, das wäre schon irgendwo ärgerlich. Ich finde, das Spiel hat generell ein sehr hohes Tempo, beziehungsweise man kann es ja selbst sehr gut regulieren, wie gesagt, weil man auch gut stealthen kann. Also ich finde, das ist so vom Tempo her sehr angenehm.
Ja, was Maurice gerade gesagt hat, steht auf jeden Fall für sich, weil wir haben es leider nicht verstehen.
Das war Cyborg, Maurice.
Ja, wir können jetzt echt, oder ihr könnt echt froh sein, dass wir getrennt unsere Tonspuren aufnehmen. Das heißt, ihr habt nicht die Probleme, aber wir haben echt manchmal Schwierigkeiten, das zu verstehen.
Ich stimme dem Maurice in allen Punkten voll zu.
Ja, er hat auf jeden Fall recht, egal was er gesagt hat.
Was gibt's denn noch an Punkten? Thomas, fällt dir noch irgendwas Gutes ein, was dir noch so an guten Momenten, die spoilerfrei sind?
Ja, also spoilerfrei, weil es quasi jetzt nicht im Detail erklärt wird, aber es gibt Bosskämpfe in dem Spiel, was sicher, sag ich mal, auch nicht in allen modernen Shootern mehr vorhanden ist. In Call of Duty kommt ja meistens ohne große Bosskämpfe aus und das, was hier in dem Spiel an Bosskämpfen vorhanden ist, hat mir sehr viel Freude bereitet, weil das immer nochmal so eine Abgrenzung von den anderen Leveln war oder vom Level-Alltag, sag ich mal, weil hier dann doch mit gezielten Taktiken gegen sehr starke Gegner vorgegangen werden muss, wo man sich echt überlegen muss, wie nimmt man den Gegner jetzt auseinander und hat teilweise dann auch in abgesteckten kleineren Arealen dann auch nur noch so einen bestimmten Vorrat an Waffen und Lebensenergie-Packs, die man sich quasi über den Bosskampf verteilt, dann auch einteilen muss. Das war schon ziemlich spannend und auch ziemlich hart und das am Ende, gerade bei den letzten Bosskämpfen, dann selbst auf easy, nicht so ganz so easy, fand ich.
Da sagst du was.
Also das, also gerade so der finale Kampf, der noch über mehrere Etappen und Ebenen geht, der hat dann, sag ich mal, optisch einen super Eindruck hinterlassen und spielerisch aber auch.
Ja, stimmt. Das war auf jeden Fall ein gelungenerer Abschluss, als ich meine, ich habe Rage wirklich geliebt. Ich habe es so oft gespielt und ich liebe es auch heute noch. Und es hat auch in der Mitte einen schönen Moment, wo man einen großen Gegner platt machen kann, wo es einen Bosskampfmoment gibt. Aber Rage endet einfach auf einmal sehr plötzlich, ist es zu Ende, ohne großes Finale. Also man hat in der Mitte so einen tollen Höhepunkt, aber so das letzte Level ist eigentlich noch ganz cool. Man erwartet so einen großen Bosskampf, aber es hört einfach so auf und dann kommt Endsequenz, fertig. Aber hier gibt es wirklich zum Finale nochmal einen richtig großen Bosskampf mit mehreren Ebenen. Und das, finde ich, ist ein gelungener Abschluss dann.
Boah, ich wollte gerade sagen, du hast da noch die Kurve rumgerissen. Ich wollte gerade voll Depri werden, weil das Ende von Rage echt so scheiße ist.
Ja, es ist... Ja gut, das Ende von Rage war, wir müssen das Spiel rausbringen und haben kein Geld mehr, glaube ich. Also das war ja irgendwie...
Ja, ich glaube, bei Rage...
Kannst du mir sagen, was du willst. Das war nie so geplant, wie es rausgekommen ist.
Nee, also da war viel mehr geplant. Du merkst ja auch in der Welt an so vielen Stellen, dass die Entwickler deutlich mehr geplant haben. Ich meine, wie gesagt, ich liebe das Spiel nach wie vor. Das Finale und das Ende war dann halt sehr plötzlich und sehr irgendwie, man fühlte sich dann stehen gelassen und man dachte so, oh, wie, das jetzt das Ende? Ich habe noch so die leise Hoffnung, dass es irgendwann heißt so, ey, Rage 2 und wir machen alles besser und machen weiter. Und weil ich fand das, was sie da abgeliefert haben, schon richtig gut. Aber man merkt halt, es war viel mehr geplant als das, was rausgekommen ist.
Zwei Quizfragen. Ja. Ich hab so lachen müssen. Bei den Perks, ich weiß nicht, was im Deutschen da steht, aber bei den Perks steht an einer Stelle, dass du eben töte oder entleere ein komplettes Magazin des LKW oder mache so und so viele Schüsse mit dem LKW. Ich dachte so, das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Haben die später als spielbare Waffe ein LKW oder was ist das? Und später kriegst du dann die Waffe und dann ist es halt was ganz anderes. Aber ich habe erst im Moment gedacht, so, was ist denn, für was steht ein LKW? Ist es im Deutschen halt auch so oder heißt es da Ding da anders?
Ah, ich bin gerade...
Das ist doch diese Blitzekanone, ne? Oder was war das? Das
ja, genau.
Ist doch diese Blitzekanone, ne? Ich glaube, die heißt genauso.
Ich bin auch gerade am Überlegen, wie die hieß.
Ich weiß es, ich will es nicht sagen.
Meine ich jetzt. Was bitte?
Ich will es aber nicht sagen.
Oh.
Wobei das auch wieder...
so relativ, ja, wait, das ist zur Hälfte des Spiels, kommt auch nochmal eine coole Zusatzfunktion, wo man halt mittels Schweißgerät, sage ich jetzt mal, plötzlich Zäune und sowas zu schneiden kann. Das fand ich auch sehr cool.
Ja. Ja, ich finde eh genial. Also ich meine, du hast ja am Anfang dieses Futzel-Ding, um so ein bisschen Draht da kaputt zu schneiden und dann kriegst du halt diesen wirklich großen Schneider und es ist einfach genial, wie du davor stehst und er wirft dann dieses kleine Futzel-Ding weg und nimmt dann das große. Ich liebe die Szene, also das hätte ich auf jeden Fall an seiner Stelle auch gemacht. Und die Kanone ist insofern halt ganz, ganz cool, dass sie nicht nur die zusätzliche Wege eröffnet, sondern die wird ja nach und nach ausgebaut und das wird ja schon eine richtig heftige, mächtige Kanone, die man da irgendwann hat. Und mit den ganzen Zusatzfunktionen haut die dann irgendwann doch sehr gut rein.
Ja, gerade wenn man diese Zoom-Funktion hat, wo dann auch noch alles markiert wird, da schießt man ja mit einem Schuss quasi sowohl einen Mech quasi in Stücke als auch diverse Einzelpersonen.
Ja, das ganze Magazin das dann irgendwie damit irgendwie Spaß. Entleert wird. Das ist der.
Ja.
Bis ich es erstmal kapiert habe, so, wow, ich habe echt erst im ersten Moment gewundert, was zur Hölle habe ich jetzt gerade mit diesem armen Nazi gemacht?
Ja. Dieses Ding ist echt schon so krass.
Ja.
Aber es ist wunderschön, wenn man das dann einmal gesehen hat und sich daran erfreut hat und dachte sich, wow, ich will mehr davon. Gib mir größere Batterien.
Mhm, ja. Überhaupt gibt es ja so viele Batterien später in dem Spiel, das ist also okay. Aber Hauptsache, man kann die.
Ja, das aber auf Hauptsache, jeden
man
Fall.
Kann später, es gibt ja später so eine Art Erste-Hilfe-Station, die kann man nicht benutzen.
Habe ich, ja, wird wohl. Kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Was war denn noch gut?
Nee. Gut finde ich, es gibt nachher so eine Art Tauchlevel, wo man ein U-Boot fahren darf. Das fand ich ganz abwechslungsreich im Spiel.
Ja, stimmt.
Eben, dass man nicht nur durch die Gegend läuft, sondern auch mit diesem Ding da durch die Gegend fährt. Und das sieht auch noch sehr klasse aus. Also, hatten wir eben schon gesagt, die Grafik ist eh gut und gerade unter Wasser so mit den Effekten, das hat nochmal Spaß gemacht als quasi Lückenfüller.
Hört ihr mich gerade?
Ja.
Ja. Ich würde mich dann verabschieden, weil meine Internetleitung bricht jetzt alle 5 Minuten ab, habe ich das Gefühl.
Oh.
Und ihr redet jetzt eh schon über Level, die ich noch nicht gespielt habe. Dann passt das ganz gut. Und das wird ein Spaß, das zu editieren.
Das böse Regime, das schneidet die Leitung durch.
Ja, so wird es sein.
Dann würde ich mich verabschieden für diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche habe ich dann wieder besseres Internet. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde... Bis zum nächsten Mal. Da ist meine Internetleitung übrigens schon wieder weg. Vermutlich reden sie jetzt irgendwas. Bis dann, euer Maurice.
Dann schön, dass du dabei warst, Maurice. Bis nächste Woche.
Genau. Ciao. Mach es gut, Maurice. Dann können wir gleich über die Story reden.
Genau. Tu mal ganz klassisch wie ne, im passenden Akzent. Auf Wiedersehen!
Genau, auf Wiedersehen.
Mein Leben! Halt! Halt. Ja, was du auch gesagt hast, Thomas, mit diesem kleinen Tool, was man da später kriegt für zum Unterwasserfahren, das kam auch so überraschend. Ich habe erst, als es dann sich herauskristallisiert, dass man das dann jetzt benutzen soll, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre einfach ein Modellbau-Ding, was die ganze Zeit im Hintergrund ist.
Das hatte ich auch gedacht.
Ja. Denn mein Gedanke auch.
Jetzt kleiner Story-Spoiler, im Verlauf des Spiels geht man in so eine Art Atlantis-Station, wo man so eine Art Artefakt holt und das war, glaube ich, der Motor dafür, oder war das ganze Ding, was man da rausholt?
Das war das ganze U-Boot, das ganze U-Boot. Und ich habe erst gedacht, das wäre so ein unfertiges U-Boot-Modell, weil das sieht so gerüstmäßig aus und ja, wir müssen jetzt hier so nach dem Motto, ja, hier müssen wir hin, um das U-Boot dann da zu finden. Und dann zum Schluss, ist das ein U-Boot, was du benutzt?
Ja.
Ja, war ein bisschen komisch.
Das hatte mich auch überrascht. Ich dachte auch, ich hatte so überlegt, so ist es vielleicht ein Spielzeug hier auch von Max Haas oder so.
Ja, ne?
hätte mich nicht verwundert, aber das ist auch sehr schön, was Max Haas angeht. Man darf ja immer noch so kleine Mini-Aufgaben in dieser Basis machen. Habt ihr das auch gemacht, wo man das ganze Spielzeug suchen musste? Das fand ich schön. Das war so liebevoll.
Ich habe nicht alles gefunden. Ich habe und irgendwann war dann der Schluss, dann kam man auch nicht mehr zurück. Das war so ein bisschen komisch.
Ja. Ich fand das liebevoll. Du konntest dann da überall rumlaufen, das Spielzeug einsammeln und sie am Ende ins Zimmer stellen. Und es hat jetzt nicht irgendwie noch eine große Belohnung dafür gegeben oder dass irgendwas Tolles passiert, aber es war einfach so liebevoll, was dann halt noch dann da abging mit den Charakteren. Das ist irgendwie schön.
Ja, mit den Emotionen, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil das geht doch relativ weit. Also es geht halt relativ weit, was es auch darstellt teilweise und auch, also jetzt sowohl in Sachen Brutalität als auch in Sachen Sex und so Kram.
Ja, das hatte mich auch überrascht, dass die dann doch das ein oder andere schöne Stündchen da dann mal verbringen und dann auch mal im Vorratsraum oder was auch immer das da war, dann sich mal hier ein bisschen austoben.
Ja, sagt der Klaus Kreuz dann so, seid ihr jetzt mal bald fertig mit eurer schmutzigen Wäsche?
Ja.
Das kam so echt so das habe ich völlig nicht erwartet an dieser Stelle irgendwie, dass sie dann da so, das macht halt so viele Wendungen auch irgendwo so emotional mit den Charakteren. Das ist so, ja.
Echt. So sind sie, die Hauptstadt-Mädels.
Ja, genau, die Hauptstadt-Mädels auf die Plakate.
Genau.
Genau.
Ja, aber ich finde das eigentlich ganz angenehm, dass das Spiel sich dann auch das rausnimmt, das alles auch mal reinzupacken und zu zeigen und da jetzt auch irgendwie scheinbar jetzt nicht Sorge haben muss, da irgendwie ein Tabufass aufzumachen oder so, sondern einfach packt alles einfach rein.
Vor allem, es geht aber auch nicht so weit oder überspannt den Bogen, aber auch zum Glück nicht so sehr wie beispielsweise im Gears of War 3 oder sowas. Mit der verstorbenen Frau und sowas, wo du dann denkst, oh mein Gott, halt doch jetzt einfach mal die Klappe ist. Weil sie es halt nicht rüberbringen und so ist, das ist ziemlich gut im Rahmen gehalten, dass man sagt, okay, das ist jetzt noch so, wenn ihr jetzt noch weitermacht, wird's lächerlich, aber so ein Turn dann genau auf, so, das ist jetzt so als das ist jetzt was, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass das jetzt so mit sowas ankommt. Genau wie auch mit dem Moment, wo dann derjenige, dem, was du rettest, wo dann dir plötzlich dann da ankommt und dir Vorwürfe macht. Damit habe ich auch null gerechnet.
Das war auch unerwartet. Aber glücklicherweise sind dann solche Momente dann halt, wie du auch gesagt hast, dann nicht zu groß aufgezogen, nicht zu intensiv ausgebaut. Also es ist ganz cool, dass sie dann halt drin sind, aber man hat darauf geachtet, dass man das auch nicht übertreibt. Das ist wirklich angenehm.
Und das Spiel ist eh für Erwachsene, insofern kann man dann auch so Sachen mal reinpacken. Also gehört ja eh nicht in Kinderhände. Ja. Also das passt schon. Ja, also alles in allem fand ich ein Spiel, was mich halt sehr positiv überrascht hat, weil einfach da doch mehr gekommen ist, als man Anfang erwartet hat. Insbesondere, wenn man die Vorgänger gespielt hat, die dann doch ja so ein bisschen inspirationslos im Vergleich zu dem Teil erscheinen. Und ich glaube vor allen Dingen, dass sich das jetzt auch in der aktuellen Spieleflaute ganz gut verkauft haben dürfte, weil so viele Shooter gibt's ja nicht und auf der Xbox One ist es auf jeden Fall der schönste Shooter, den es dort aktuell gibt, und ich habe Killzone auf der PS4 auch gespielt und von der reinen Grafik her würde ich sagen, sind die Unterschiede quasi nicht groß gegeben. Das eine Spiel stellt vielleicht noch mal ein bisschen was anderes dar als das andere, aber so rein von der Grafik her fand ich jetzt Killzone, was ja als die Grafikbombe beschrien worden ist, jetzt nicht unbedingt so viel
bleibt besser. Insgesamt sehr stimmig.
So ein bisschen schwierig. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig zu vergleichen, wenn du so ein unterschiedliches Setting und Stilistik hast, aber es sind beides auf jeden Fall sehr, sehr schöne Spiele. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen wollen, dass das eine extrem viel hübscher als das andere ist oder so, aber ich finde, da schneidet jetzt allein, was die Optik angeht, jetzt keins irgendwie dann ab oder stinkt ab gegen den Vergleich zum anderen irgendwie.
Nee, also das haben sie auch ganz gut gelöst.
Ja, alles, was sie machen, machen sie irgendwie total stimmig und also lauter kleine super Zahnrädchen, die alle perfekt ineinander passen irgendwie. Ich bin sogar so weit, im Moment würde ich sogar fast sagen, dass es im Moment Spiel des Jahres für mich ist. Also im Moment ist echt das. Ja, was ist denn groß rausgekommen dieses Jahr, oder?
Bis jetzt noch nicht allzu viel. Also viele Dinge, da warte ich ja noch sehnsüchtig drauf. Aber im Moment ist ja dieses bekannte, befürchtete Sommerloch wieder voll eingetroffen. Das echt in der Flaute sticht das sowas von heraus. Aber ich bin mal gespannt, was zum Ende des Jahres uns noch so erwartet. Es ist aber definitiv auch in meinen Highlights mit drin, weil wirklich allzu viel, was ich jetzt dagegen setzen könnte, hast du recht, gab es eigentlich nicht wirklich dieses Jahr.
Was dem Jahr geschuldet ist bisher, aber wacht noch mal ab, ja. aber allein als Shooter, ich glaube, so viel mehr kommt auch dieses Jahr nicht. Wenn man jetzt mal von der Halo 4er-Pack-Edition absieht und dem nächsten Call of Duty, was natürlich nochmal ein richtiges Brett werden könnte,
ja, so,
ist, glaube ich, so viel gar nicht angekündigt.
Ja, Call of Duty, Shooter, Destiny, ne? Sowas in der Richtung erwartet uns noch.
Na gut, aber Destiny ist ja schon als MMO eher noch ein bisschen anders gelagert, ne?
Aber so als Rundum-Erfahrung? Ja,
schauen wir einfach mal.
Schauen wir mal. Also da, ich finde auf jeden Fall die Latte extrem hoch damit.
Ja, ja. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt. Ich meine, da war ja jetzt auch ein Code für die Doom 4 Beta dabei, die man aber noch nicht spielen kann, aber dann hoffentlich irgendwann mal zugänglich gemacht wird. Und ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, was dann aus Doom wird. Ich muss sagen, ich war nie so ein richtig großer Doom-Fan. Ich habe so gespielt, aber bin mal gespannt, was das mit dem vierten Teil erwarten wird.
Na, er kam ja ein Cinematic-Trailer irgendwie so zu E3. Ey, auf der QuakeCon gibt's mehr zu Doom 4 und hier ist ein Cinematic Hell-Demon. Sah zwar schick aus, aber es hat nur ein Cinematic-Trailer, ne, mit sagt nix aus.
Es war halt wirklich nur so ein kleiner Teaser, so von wegen, wir zeigen euch dann bald noch was Richtiges. Sah natürlich nett aus, aber gucken wir mal, wie das Spiel ist. Was die Technik angeht, mache ich mir jetzt nicht wirklich Sorgen drum, aber bin mal gespannt, ob da auch ein wirklich gutes Spiel bei rumkommt. Ich fand wirklich jetzt, das Horrorelement war jetzt eigentlich nie so das größte Ding bei Doom, weil, ich weiß nicht, wirklich gefürchtet habe ich mich dabei nie, aber mal gucken.
Also wegen mir kann auch gerne Starbreeze Doom machen. Also wenn da mindestens sowas Gutes wie Wolfenstein rauskommt, ist das wahrscheinlich besser als das, was id selber abliefert.
Habe ich definitiv nichts dagegen.
Ja gut, das ist eh die Frage, was mit id Tech jetzt noch groß los ist, wo John Carmack raus ist und damit, sage ich mal, der Motor für neue Engines wahrscheinlich so ein bisschen eingeschränkt ist. Darf man eh abwarten, ob da jetzt in Zukunft dann nicht sogar andere Engines im Zweifelsfall eingekauft werden für neue Spiele. So ein bisschen, sage ich mal, ist für mich id Tech sowieso jetzt, oder id Software tot. Der Verkauf an Bethesda und die ganzen Altstars sind jetzt ja wirklich alle weg.
Wobei man ja echt sagen muss, dass das ja auch immer eine Engine war, die nie großartig rumgereicht wurde. Also ich meine, wie viele Firmen gab es denn sonst, die noch da mitgewerkelt haben? Raven haben die oft dabei gehabt, die dann die Technik genutzt hat, und ich glaube noch irgendeine andere Firma gab es da, der fällt mir gerade der Name nicht ein, aber sonst wüsste ich jetzt gar nicht. Also die ist nie so groß rumgereicht worden.
Die drei Engine
aber schon. Genau, das ist ja der Punkt.
Die verdammt viele Spiele waren damit.
Die Doom, also mir würde jetzt spontan nur dieses mit dem Indianer da im Space einfallen. Wie hieß denn das nochmal?
Indianer in Space? Prey?
Prey, ja, genau. Das Prey war doch Doom 3 Engine, meine ich.
Ja. Aber du hast es, glaube ich, gerade auf den Punkt gebracht. Der Star von allen Spielen war nie die Story, sondern immer nur die Engine. Zumindest bei den historischen Spielen. Ja. Als Quake 1 kam, ich meine, was hatte das für eine Story? Genauso wie Doom 1. Das Tolle war, dass man was sehen konnte, was man vorher noch nie gesehen hatte. Egal, was es dann immer war. Ne? Aber
ja, bei Doom war das ja konsequent so gemacht. Da geht ein Tor auf, Monster kommen und du hast sie weggeballert. Also da hat sich nie großartig jemand Gedanken gemacht, um wirklich eine Geschichte zu erzählen.
Weil jede Engine ja irgendwo immer was Neues gemacht hatte. Doom 1 hat quasi ja eingeführt, dass man verschiedene Höhenebenen hatte. Die gab es beim ersten Wolfenstein nicht. Bei Quake hattest du zum ersten Mal eine echte 3D-Engine. Quake 3 hat diese Curved Oberflächen eingeführt, wo man so quasi Torbögen und sowas machen konnte oder organische Monster-Tentakelschläuche und sowas. Und das hat sich ja irgendwie so fortgeführt. Jede neue Engine hatte irgendwas geboten, und wenn das jetzt fehlt und irgendwie, weiß ich nicht, wenn John Carmack da nicht mehr drinsteckt, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass die sich jetzt auch nicht mehr die Arbeit machen, da selber irgendwas auf Dauer zu stricken. Da muss man echt mal abwarten.
So ein Level erreicht, wo halt.
Aber gut.
Da musst du halt, weiß nicht, was will denn noch krasser mehr kommen? So die letzte krasse technische Errungenschaft so für mich, die war hier mit Tomb Raider, dieses Tressel X, die Haarphysik.
Ach so.
Das war.
Okay, ja. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass heute die Engines alle so weit sind, dass die einem zumindest nichts grundlegend Neues mehr zeigen. letzten Endes, man hat mittlerweile hochauflösende Texturen, irre Weitsichten und kann alles fliegen und fahren lassen, das teilweise alles in der gleichen Engine. Genau. Ne? Das ist ja wirklich gut geworden. Insofern, der ist ja zu Oculus Rift gewechselt, vielleicht serviert er uns dann dort in irgendeiner Form den nächsten technischen Knaller. Mal abwarten. Wenn man da per Brille komplett reingesogen wird.
Da war jetzt die Tage eine interessante Meldung, dass jetzt mit dem Facebook-Geld haben sie jetzt Designer von, also das Designstudio, was wohl hauptverantwortlich war, ich habe das jetzt auch nur gelesen, ich habe nicht irgendwelchen Artikel groß tief in die Tiefe gelesen, die das Xbox 360-Pad designt haben.
Als Hardware-Spezialisten haben die die geholt.
Also was sozusagen die Ergonomie und alles angeht vom Oculus Rift, haben auf jeden Fall schon mal sind schon mal jetzt gute Leute an Bord.
Ja. Das ist vernünftig, ja. Gut, das ist ja ein Riesenproblem. Wenn du nichts mehr siehst, brauchst du auf jeden Fall einen Controller, wo du blind quasi alles super erreichen kannst. Ne?
Genau. Mal eine andere Frage. Habt ihr die andere Spiele der Starbreeze-Leute gespielt? Also Chronicles und Riddick und dieses Butcher Bay?
Ja, die Riddick-Spiele habe ich gespielt. Die fand ich auch eigentlich ganz okay. Also die haben mir Spaß gemacht. Also gab es ja irgendwann noch mal dieses Pack. Da gab es ja dieses Butcher Bay und dieses Assault on Dark Athena. Fand ich eigentlich beide nicht schlecht. Wobei man gemerkt hat, dass gerade hier dieses Assault on Dark Athena, da gibt es zum Ende hin irgendwann so einen Punkt, wo man einfach merkt, wahrscheinlich wollte man da nur noch fertig werden. Irgendwie ja, wirkt es dann so, als wäre dann die Luft raus gewesen komplett. Aber sind eigentlich ganz schöne Spiele gewesen. Was haben die denn sonst noch gemacht, Starbreeze? Ich bin gerade am Überlegen.
Merkt man eine Feder? Also merkt man die eine Handschrift von dem Studio in dem Wolfenstein dadurch?
Boah. Wüsste jetzt nicht so, was deren Markenzeichen wäre, was man jetzt wiedererkennen also in würde.
Riddick-Spiele hatte ich immer so gehört, dass man relativ das Stealth-System immer ganz gut ist. Oder dass zumindest immer so ein Schleich Fokus mit reingeht. Und der ist ja relativ stark, auch wenn wohl in anderer Form, aber Stealth-Spielweise wird auf jeden Fall gefördert in Wolfenstein.
Das ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Also bei den Riddick-Spielen hast du sehr viel stealthen müssen, weil du ja auch immer mal wieder Abschnitte hattest, wo du einfach mit nichts dastehst, wo du im Endeffekt nur eine kleine Nahkampfwaffe hattest und sonst nichts und musstest dann halt erstmal gucken, dass du dich da durch die Level arbeitest, nicht an den ganzen Wachen vorbeischleichst. War halt nun mal halt dieses Gefängnis-Setting. Ne? Mhm. Da läufst du ja nicht schwer bewaffnet dann erstmal durch, sondern musst erstmal ganz klein anfangen, bis dann irgendwann der Bruch kommt, dass du dich auch mal durchballern kannst. Aber ja, klar. Dementsprechend hat man da viel Stealth-Mechaniken dann auch verwendet. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt so wirklich sagen würde. Das ist jetzt das Markenzeichen von denen. Okay.
Ah ja, und was die gemacht haben, da erkenne ich nämlich auch das Symbol. Die haben ja so eine freche Sonne als Symbol. Das total geniale Brothers, A Tale of Two Sons.
Stimmt, haben die gemacht. Das haben die ja auch gemacht.
Kennt ihr das? Und das ist ja auch so ein Story-Highlight, fand ich, aus dem letzten Jahr gewesen.
Waren die nicht auch an zumindest dem ersten The Darkness hier dran? Waren die das nicht auch?
Boah, das habe ich jetzt nicht so, habe ich auch nur angespielt.
Weil The Darkness, also das zweite mit dem Comic-Look war saugeil, aber auch das erste, das war auch sehr gut. Und ich meine, das erste wäre auch noch von den Starbreeze-Leuten gewesen. Meine zweiten bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich meine, das davor war von denen auch, meine ich, auch das Logo da noch im Kopf zu haben.
Klingt
und das war auch ziemlich gut.
Ich glaube dir jetzt einfach mal. Klingt gut.
Ja. Na gut, ist auf jeden Fall eine Story-Schmiede, ja. Das merkt man schon, ne? Anhand der Spiele, die wir jetzt gerade so genannt haben, das ist alles etwas, was nicht nur durch die Action brilliert, sondern eben dann auch durch das, was gezeigt wird.
Die haben gute
Spricht
Leute.
Spricht dann auf jeden Fall für die Leute, wobei man natürlich nie weiß, inwieweit sich das personell dann im Laufe der Zeit dann ändert, aber spricht auf jeden Fall grundsätzlich jetzt erstmal fürs Studio.
Das hatte der Maurice die ganze Zeit gesagt, Spoiler-Teil am Ende. Die Frage ist, wollen wir noch irgendwas spoilern oder lassen wir das so für sich stehen? Habt ihr da noch irgendwas, wo ihr drüber reden wollt, inhaltlich, was wir bisher noch nicht genannt haben?
Ja, das, wie es denn endet, würde ich mal ganz kurz dann in den Raum werfen wollen, wenn wir jetzt wirklich an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Dann würde ich jetzt einmal die Bombe platzen lassen und sagen, was passiert am Ende.
Ja, dann die Hörer, die das nicht hören wollen, sollten sich
jetzt verabschieden. Vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt.
Alle anderen.
Jetzt bitte
abschalten. Ja, ihr seid doch alle verrückt, uns so lange hier zuzuhören.
Genau, jetzt abschalten. Ja, für den Rest geht's jetzt weiter mit dem Spoiler, den der Andreas jetzt mal sagen wollte. Was hast du denn, was du spoilern möchtest?
Ja, es geht ja in dem Spiel darum, dass es wirklich tatsächlich darum geht, die große Bombe platzen zu lassen, wie ich schon sagte. Und dafür muss man ja auch noch den seltsamen Weg nehmen, um dann diese Abschusscodes da zu kriegen, die man dann, wo man dann sogar noch in den Weltraum dafür extra muss. Und das Ding ist am Ende, wenn es dann hochgeht, sieht es ja erstmal so aus und so scheint es ja dann auch wirklich tatsächlich zu sein, dass man stirbt tatsächlich am Ende. Und das hat mich doch sehr,
so habe ich es auch verstanden.
Das hat mich doch sehr überrascht, weil wie wird es jetzt weitergehen? Ich meine, das war ja jetzt der Hauptcharakter in keine Ahnung wie vielen Wolfenstein-Spielen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele jetzt insgesamt waren, aber das war ja so ein Ding, das hat sich konsequent durchgezogen und es würde ja jetzt bedeuten, wenn man einen weiteren Teil macht, dass tatsächlich sogar dann ein anderer Hauptcharakter dann gefunden werden muss und vielleicht dann, ja, ich bin gespannt. Oder vielleicht war das auch tatsächlich jetzt erstmal so ein Cut und damit ist es auch erstmal vorbei. Das kann natürlich auch sein.
Oder das nächste Spiel scheißt einfach drauf und ist dann halt anderer, zwar Kanon, aber halt anderes Universum. Ein anderer Link.
Oh, also ein bisschen jetzt noch eine andere Zeitebene auf einmal. Wir spulen, oh, es fängt wieder wirklich an mit dem Bomber-Szenario und auf einmal verläuft es von da an wieder komplett anders. Das wäre natürlich genau auch ein Ding.
Und man hat ja, glaube ich, auch nicht, man hat ja nicht tatsächlich gesehen, dass er gestorben ist, sondern man muss nur davon ausgehen, dass er das nicht überlebt hat.
Ja, genau.
Irgendwie so war das doch am Ende.
Vielleicht, ich meine, ja, wir haben ja diese ganze Robotertechnik und so, vielleicht wird ja sein Gehirn irgendwie extrahiert und dann noch in einen Roboter reingesteckt. Und oh, das wäre es natürlich dann. Am Ende ist man, was wir schon soeben angedeutet haben, so Cyborg-mäßig. Das wäre natürlich auch ein interessanter Gedanke, das so mit fortzuführen. Ja, es wird ja nicht explizit gesagt, er ist tot, er ist weg, er bricht halt nur zusammen, aber tja, man weiß es halt nicht so richtig.
Aber ich war auch geschockt, weil Happy End ist ja eigentlich das, worauf man sich dann doch so ein bisschen freut. Und in dem Fall, man muss schon fast sagen, auch in Starbreeze Tradition, weil Brothers A Tale of Two Sons hat ja auch kein klassisches Happy End. Ja, ist ja dann, sag ich mal, die gehen nicht unbedingt zimperlich mit ihren Hauptcharakteren um, das hat man schon gemerkt.
Ja, ja, das erinnert so ein bisschen auch, ich meine, bei The Darkness ist ja der Held auch in einer Scheißsituation und für den geht's ja eigentlich auch nie so richtig gut aus, wirklich gewinnen kann er ja auch nicht und tja, irgendwie schließt sich da der Kreis, glaube ich.
Da haben wir noch unser Markenzeichen. Weil schon von vorne
rein, landet auch immer in der Scheiße.
Hier wird's echt dreckig gehen in dem Spiel.
Das sind so Markencrasher, die machen über mal ein Spiel und danach ist die Marke Schrott,
weil die Hauptfigur tot ist.
Charakter.
Wie er da, ich war da am Montag, ich hab's am Montag ja durchgespielt gehabt, also den Rest, wie er da sich einfach dann das Tattoo rausschneidet.
Boah, ja.
Ja, das war widerlich, ich dachte so, der hat nicht mal gezuckt. Hallo. Fängt er an, Ritsch, Ritsch. Ritsch und reißt sich da wie so ein Teser, wie so ein Pflaster, reißt sich da so gutes 1 cm auf 10 cm Stück Fleisch raus.
Wobei das Eintätowieren genauso krass war, das hatte mich so ein bisschen an X-Men oder so erinnert, wo der quasi ja dann auch der Hauptdarsteller dieses KZ-Tattoo hat. Das war letzten Endes nichts anderes, was er da bekommen hat. Und das fand ich auch schon, also ich als Spieler fand es schon unangenehm, dass quasi die Figur, die ich da verkörper, da tätowiert wird. Das war unangenehm und als es danach herausgeschnitten wurde, war genauso fies. Also irgendwie.
Wobei es echt schon krasser, wie emotionslos er das gemacht hat. Nicht irgendwie ein Hauch davon, dass es irgendwie wehtun könnte oder so, sondern einfach nur Messer und raus und es ist schon ziemlich krass. Also man merkt aber auch, ich meine, wie viel hat er schon da durchgemacht in den ganzen Spielen? Ich meine, irgendwo, weiß nicht, ist das für ihn dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so besonders.
Was mir auch ganz noch, Gott, jetzt fange ich mit dem Fass noch an. Es geht auch sehr gut mit der ganzen Thematik Zweite Weltkrieg und eben dem ganzen NS-Regime und allem geht das eigentlich sehr gut um. Also das wird irgendwie jetzt nicht irgendwie beschönigt oder sonst irgendwas. Also es hat auch relativ viel kritische Punkte. Eben wie du sagst, mit diesem, dass du dieses sozusagen dieses Tattoo kriegst und dann so dein Lager auf Zeichnen und all sowas.
Ja, ich meine, das Lager ist ja sowieso einer der heftigsten Punkte, wenn man da die Zeit drin verbringt, wie es da den Leuten geht und wie mit denen umgesprungen wird und wie die dann da arbeiten müssen und dass sie dann teilweise da aus Spaß auch mitunter zu Tode gefoltert werden und so. Ja, das ist schon wirklich alles andere als angenehm. Aber auch sonst, wenn man so durch die Städte läuft und so. Ich meine, auch wenn das nicht immer explizit gezeigt wird, auch alleine, wenn man durch die Checkpoints geht und so. Ich meine, man merkt schon, da ist eine Menge Angst und Furcht auch die ganze Zeit in der Luft und den Leuten geht's echt nicht so dolle.
Ja, ist halt letztendlich in Deutschland ein schwieriges Thema. Das Ausland geht damit ja doch irgendwo dann deutlich lockerer um und hat da weniger Berührungsängste. Insofern schon ganz gut, dass das Spiel dann auch von Amerikanern gemacht worden ist, die wahrscheinlich da eben anders rangehen und auch Dinge dann da präsentiert haben, die so in Deutschland gar nicht wahrscheinlich in ein Spiel eingebaut
deswegen worden wären. Deswegen gibt's auch diese jüdische Supertechnologie. Da habe ich mir nur an den Kopf gegriffen, das ist jetzt der Ernst, oder?
Als dieses Fass aufgemacht wurde, dachte ich mir auch nur so, das kann doch echt nicht euer Ernst sein, dass ihr mit so einer Sache jetzt daherkommt, ne? Mit diesem Geheimbund, der da irgendwo auf der ganzen Welt versteckt Basen da errichtet hat, mit dieser Technologie und dass dieser Superbeton, den die Nazis da benutzen, auch darauf basiert. Und
das war schon...
Ach, hatte ich gar nicht mitbekommen, das war quasi...
Ja, also jüdisch. Ich lehne es mal an, weil das eine Mitglied davon ist halt, zumindest die englische Synchro ist auf jeden Fall, der sagt halt die ganze Zeit Schimschen und der redet halt so im jüdischen Slang halt.
Ich bin aber auch davon ausgegangen, man hat das zwar von der Sprache her nicht so mitbekommen, aber ich finde, das war ziemlich krass darauf angedeutet, also auch wenn es nicht explizit gesagt wird, aber ich finde schon, dass... das so rübergebracht wird. Zumindest jetzt von der einen Person. Vielleicht ist der ganze Bund jetzt nicht wirklich jüdisch, aber zumindest diese Person. Und das ist ja auch irgendwie natürlich, ja, was soll man sagen? Das ist schon einfach genial. Ja. Die Nazis sind nur so weit gekommen mit jüdischer Technologie. Ich meine, wie geil ist denn diese Prämisse? Ja, ne? Oh, herrlich.
Ja, das wäre da durchgegangen, wenn dem so ist. Das müsste man glatt nochmal... Ich hatte nämlich immer gedacht, dieser Geheimbund wäre... Deswegen meinte ich eben, Atlantis wäre irgendwie... Keine Ahnung, halt irgendwie so eine alte Verschwörungsgruppe oder sowas.
Naja. Ja, kann jetzt auch nur Zufall gewesen, dass eine vielleicht auch wirklich nur Jude war. Aber trotzdem, es wirkte so in dem Moment so. Das ist von daher... Ich finde einfach vom Gedanken her, dass das witzig, das so durchzuspielen. Aber ich finde das auch ganz cool mit der ganzen Technologie, die dann finden, auch hier dieser Superanzug, dann, dass die Widerstandskämpferin da aus dem Rollstuhl rauskommt, dann mit dem Anzug dann ordentlich aufräumt. Da hatte ich mir so ein bisschen gewünscht, so eigentlich würde ich gerne noch so ein DLC-Episode haben, wo man zuerst im Rollstuhl spielt und dann alles umballert und dann irgendwann im Anzug rumläuft. Das hätte doch auch was für sich, aber okay, da spinne ich jetzt ein bisschen zu weit.
Eisenman oder was?
Für den nächsten Teil, ja.
Ja.
A la Crisis 3, genau. So ein super Anzug.
Genau.
Ja.
Schwärmen.
Weiß ich nicht. Ja. Wollen wir noch jeder so ein persönliches Fazit ziehen, oder?
Gerne. Kaufen, Punkt.
Zu dem Spiel.
Oder okay. Jemanden haben, mit dem man es per Steam Family Sharing teilen kann. Zumindest spielen. Wenn nicht kaufen, spielen. Leihen, spielen. Ja.
Genau. Also würde ich auf jeden Fall als Fazit aussagen, das ist, sollte man gespielt haben. Es gibt momentan, finde ich, jetzt nicht wirklich gerade einen Shooter griffparat, der neu rausgekommen ist, der auf dem gleichen Level dann spielt. Also sollte man sich auf jeden Fall anschauen, das Ganze hat ja auch einen ordentlichen Umfang. Dadurch, dass man auch gesagt hat, wir konzentrieren uns nur auf den Singleplayer, ist man da auch gut beschäftigt mit einem Durchlauf. Also es ist kein 4-6 Stunden Ding, ne? Da sitzt man schon ein bisschen länger dran, das ist sehr, sehr unterhaltsam, das Ganze. Und wie gesagt, ich habe den Kauf nicht bereut. Ich bin glücklich. Und ich hätte jetzt ja gerne noch nicht nur irgendwann dann später wieder auch mal ein neues Wolfenstein. Ich hätte ja gern noch auch ein neues Rage. Das würde mich dann auch noch sehr glücklich stimmen. Aber ja, nur um das mal gesagt zu haben. Und dann gucken wir mal. Doom 4 kommt ja auch noch ins Haus und so. Gucken wir mal, wie es mit It, Starbreeze und allen, die da irgendwie drin hängen, weitergeht.
Ja, mein Fazit ist auch, ein Spiel, Wolfenstein ist ein Spiel, was man gesehen haben sollte. Ich glaube, es hat wirklich dem Franchise gut getan, dass es diesmal nicht von Raven Software gemacht worden ist, sondern eben von einem anderen Studio, in dem Fall eben Starbreeze, die da eine richtig tolle Sache draus gemacht haben. Von der Spielzeit her denke ich auch, für einen Singleplayer-Shooter geht's in Ordnung. Aber gegebenenfalls einfach mal ausleihen. An einem langen Wochenende kann man so ein Spiel dann auch mal eben durchziehen oder man holt sich das mit mehreren Leuten zusammen. Also die Kaufempfehlung, also wenn man, ich sag mal, wenn man sowieso ein Spiel kaufen will, kann man das einpacken, aber ansonsten kann man sich das auch gut teilen, weil ohne Multiplayer ist es nun mal durchgenudelt, wenn man es einmal durch hat oder auf einen schönen Sale wacht.
Oder wenn man die Entwickler unterstützen will, leihen und die Merchandise-Box kaufen.
Genau, die Panzer und Edition dann kaufen, aber das Spiel nur ausleihen, weil man es ja eh nach ein paar Stunden durch hat und das Modell kann man ja noch lange in seiner Wohnung stehen haben, ja.
Ausleihen, Box kaufen und sich dann bitte die Kugel geben.
So schaut's aus, ja.
Oh ja, ein sehr schönes Fazit. Nee, ich bin glücklich mit dem Spiel, kann man so sagen.
Was will man mehr?
Ja.
Dafür ist es da. Ja, also würde ich sagen, wir warten einfach mal gespannt, ob es da nochmal irgendwann eine Fortsetzung gibt, ob wir irgendwann nochmal erfahren werden, wie es um den Mr. Blazkowicz weitergeht oder ob die Geschichte an anderer Stelle, in anderer Zeit weiter gesponnen wird. Möglichkeiten gibt es da sehr viele. Man hat ja gesehen, wie kreativ die Software damit umgeht und ja, insofern harren wir da der Dinge, die da kommen.
Ja, dann würde ich jetzt, außer ihr habt noch irgendwas, was ihr loswerden wollt unbedingt, würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf und kommen zum Abschluss, oder?
Jo.
Ja.
Dann bleibt mir noch eins zu tun, was ganz wichtig ist, nämlich dem Madcow sagen, das war auf jeden Fall toll, dass ihr wieder mal als Gast hier warst. Hat ja schon eine ganze Weile, ich meine, boah, was war denn das letzte Thema, wo du da warst? Das liegt ja schon ewig zurück.
So und pauschal.
Daher war es auf jeden Fall.
Pauschal muss ich an dieses, oh Gott, wie hieß denn das Spiel? Dieses Shadow.
Ach ja, Goichi Suda hier, Shadows of the Damned.
Ja, Shadows of the Damned, aber ich glaube, da war was dazwischen, aber das ist das Letzte, woran ich mich jetzt akut erinnern kann.
Ja, ich glaube, Fire Emblem war es auch dabei. Stimmt, ja. Für den 3DS. Ich meine, das müsste noch ein bisschen aktueller gewesen sein als jetzt das Shadows of the Damned, aber boah, ja, es liegt auf jeden Fall schon zu lange zurück, das Ganze. War auf jeden Fall auch toll, dass du uns hier noch schnell in den TeamSpeak-Server hier reingepackt hast. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, danke und besucht natürlich hier alle Ravioli, ne? Geht auf deren Seite, guckt die ganzen Videos.
So viele sind es ja im Moment nicht.
Und esst Ravioli.
Ja, aber immerhin, wir haben zwei schöne Serien aktuell wieder. Du bist mit Bersi gerade Ocarina of Time am Spielen und wir haben den Cracky, der StarCraft spielt. Und ich weiß nicht, was der Rest noch so irgendwann vorhat. Und immerhin.
Ja, danke. Also hat mir Spaß gemacht.
Nein, sorry, Thomas,
ja, danke. Das hat mal wieder Spaß gemacht. Ich bin ja nach wie vor immer fleißig am Zuhören. Habt ihr ja jetzt extrem viel Hörzeit einem geschenkt mit der Besprechung über die E3. Also zum einen über die ganzen Pressekonferenzen und dann nochmal sozusagen nochmal alles Revue passieren. Das war ganz nett. Fand ich gut, weil da konnte man auch mal, weil man hat doch irgendwie nicht alles auf dem Schirm und der eine, der hat dann das mal im Auge gehabt und hat dann das Licht drauf geworfen. Das finde ich gut, ja. Und hat Spaß gemacht hier mit euch. Das ist immer ganz lustig. Und vor allem, wenn man mal einen Titel, den man mal so frisch im Intus hat und der auch dann noch so gut ist, dass man schwärmen kann, umso besser.
Das ist immer am besten, wenn man es frisch gespielt hat, dann ist man auch am begeistertsten und man erinnert sich auch am besten an die Details, finde ich auch immer. Wenn so ein Spiel zu lange zurückliegt, dann verschwimmt das schon immer wieder so ein bisschen. Ne?
Ja, ist immer problematisch, wenn man dann sagen muss, ey, sag doch nochmal, wie ging das storymäßig? Was ist nochmal passiert? Hilf mir mal auf die Sprünge.
Wobei, du hattest ja mal gemeckert über das Waffenauswahlrad.
Oh, das war auf der, ich weiß nicht, ob das wirklich nur auf der PS4 so schlimm war, aber ich habe jedes Mal immer die falsche Waffe irgendwie ausgewählt, weil das immer so zittrig war, der Cursor, und es ging nie genau dahin, wo ich es hinhaben wollte. Das ist mir sonst eigentlich bei einem Shooter mit solchen Waffenrädern noch nie passiert, dass ich da so Probleme hatte, auf die richtige Waffe zu kommen, aber
so, ich hab's eben
hier kam ich
im Controller noch nicht gespielt. Also auf, mit dem Mausrad und den Tasten 1 bis 10 ist das, war das kein Problem.
Ja gut, Tastatur und Mausrad ist natürlich da wahrscheinlich sehr angenehm. Aber mit dem Stick, vielleicht ist es auch mit dem PS4-Controller nur so ein Ding. Ich meine, Thomas, du hast es jetzt auf der Xbox One gehabt. Ging's da gut?
Da ging's gut. Wobei, du hattest auch nichts mit Touchpad, sondern du hast es ganz normal über den, rechten Stick, glaube ich, irgendeine Taste drücken.
Nee, war auch rechter Stick tatsächlich, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich hoffe, oder vielleicht haben sie es auch schon gepatcht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht hinkriegen, weil es ist in so vielen Spielen dieses blöde Waffenrad drin und es funktioniert eigentlich immer irgendwie. Und es hat mich so gewundert, dass es da irgendwie nicht klappen wollte. Ich weiß nicht, da haben sie vielleicht ein bisschen geschlafen, und aber ich denke, das sollten die noch hinkriegen.
Jetzt hast du es eh durch. Egal.
Ja, also man kann damit auch leben. Also es war jetzt wirklich kein Weltuntergang, aber es ist wie eben beschrieben, wenn du dann diesen blöden Schutzhelm für die 5 Rüstungspunkte aufnehmen möchtest und liegt irgendwas anderes daneben und du kannst es nicht.
Das sind so kleine Details, so
eine Kleinigkeit, wo man dann
fast wahnsinnig wird.
Ja. Ja, ja. Gute.
Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart und euch noch habt ein wenig spoilern lassen in den letzten Minuten. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder frisch in der kommenden Woche mit einem neuen Thema. Ciao, euer Thomas.
Genau, ciao, euer Andreas, und macht es gut.
Auf Wiedersehen. Max Haas.
Haas.
Max Haas.
Ciao.